10 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 58 des Regionalliga Nordost Podcasts. Der Spieltag Nummer 9 in der Regionalliga Nordost ist vorbei. Der stand natürlich ganz unter Zeichen des Thüringen Derbys und darüber reden wir heute. Und da begrüße ich erstmal unser Stammpersonal. Hallo Luca.
Servus.
Und hallo Markus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und weil das eben angesprochene Thüringen Derby stattfand, haben wir uns Gäste aus der Thüringer Landeshauptstadt geholt, um über dieses Spiel, aber auch über alle anderen zu quatschen. Und da sage ich einmal hallo an Benny.
Guten Abend.
Und hallo Clemens.
Hallo, also Clemens Dichte ist jetzt hier im Podcast sehr hoch. Sehr gut.
Ja, mein Name ist nämlich auch Clemens, wie ihr sicher wisst. Und das bekommen wir sicher irgendwie hin, dass wir uns da nicht verwechseln. Ich hoffe, wenn ich den Erfurter Clemens anspreche, dass ich da nicht selbst anfange, weil ich denke, ich meinte mich selbst. Aber ihr zwei, wollt ihr euch vielleicht nochmal kurz vorstellen für unsere HörerInnen, die vielleicht von anderen Vereinen Fans sind und euch deswegen noch nicht so gut kennen?
Ja, wir sind Benny und Clemens vom Erfurter Fancast, haben das jetzt seit ja, über einem Jahr läuft der jetzt schon und ja, uns kann man immer hören am 1. und 15. momentan, da fassen wir immer so die letzten zwei, drei Spiele zusammen, je nachdem, wie es eben vom Datum her passt und genau, einfach mal reinhören, wer sich für den Erfurter Fußball interessiert oder die Sichtweise darauf ist ja, genau.
Ja, wir werden da sicherlich auch mal euren Podcast verlinken, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass Markus das vielleicht etwas schwerer fällt, da auf Link kopieren zu drücken. Aber schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein in den 9. Spieltag und beginnen mit der Partie zwischen Hertha 2 und Babelsberg am Freitagabend. Und man muss sagen, nachdem der Saisonstart für die Hertha Bubis ja richtig gut lief, geht es jetzt nicht so gut weiter in den letzten Wochen. Es setzte erneut eine Niederlage, 1:2 hieß es am Ende der Partie. Und das, obwohl Hertha in Führung ging durch einen Treffer von Maolida, dem ehemaligen 10-Millionen-Mann, zum 1:0, aber noch vor der Pause konnte Babelsberg die Partie durch Pollasch ausgleichen und Çakmak war es dann in Minute 53 mit dem Siegtreffer für Babelsberg, die am Ende auch dezimiert waren, denn in Minute 74 gab es glattrot für Gordon Büch, Markus. Wie hast du denn die Partie gesehen?
Ja, ich finde es ja wirklich schön bei Hertha 2, auch wenn sie gerade verlieren, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, dass Maolida endlich mal wirklich scheint gut zu spielen, weil der Bobic-Transfer, der war jetzt nicht so gut, aber jetzt in der zweiten Mannschaft, in der vierten Liga, hat er wieder gezeigt, was er drauf hat, nämlich, dass er eigentlich 2 bis 3 Klassen höher spielen sollte, aber Gott sei Dank lässt Hertha 2 ihn bei uns spielen, dass wir ihn sehen können. In unserer Liga, Hertha 2 war wie in der Vorwoche schon gegen Greifswald das klar bessere Team und muss ich mal wieder fragen, wie sie es denn geschafft haben, keine 3 Punkte zu holen und überhaupt gar keinen Punkt zu holen, denn die haben vor allem in der zweiten Halbzeit, als dann Babelsberg 2 Tore geschossen hatte und in Führung ging, Chancen ohne Ende verballert. Also vor allem auch schön war das 2-1 von Çakmak, der Freistoß in der 53. Minute, der dann nicht gejubelt hat, weil es ja gegen seinen Ex-Verein ging. Und Hertha 2 ist wirklich fast 90 Minuten lang eigentlich nur angelaufen und hat eine Großchance nach der nächsten verdoppelt. Und muss dieses Spiel eigentlich gewinnen, auch wenn sich Tschiesche nach dem Spiel dann hinstellt und sagt, ja, wir haben eine super Partie gespielt, ich bin total zufrieden mit meinen Jungs. Ja, zufrieden kann er durchaus sein, eine super Partie, war es jetzt nur mit Abstrichen, weil eigentlich muss Hertha 2 dieses Spiel schon fast gewinnen. Und Babelsberg weiß, glaube ich, selbst nicht, wie sie da dreifach punkten können. Die rote Karte von Gordon Büch, ja, hat man ja diesen Spieltag öfter mal so ein paar glattrote Karten oder Szenen, wo es eine glattrote hätte geben können. Mustergültiges Foul räumt er wirklich sehr schön ab. Das war volle Punktzahl in der B-Note, aber auch die vollkommen richtige glattrote Karte.
Ja, ich fand es vor allen Dingen relativ unnötig. Also es war jetzt irgendwie im Niemandsland. Ich verstehe sowas eher, wenn sowas am Strafraum noch passiert. Da, aber so fand ich es ein bisschen unclever, um es mal nett auszudrücken. Also, muss nicht unbedingt sein da, ne?
Ja, ein total sinnloses Foul dann zu der Zeit, einfach so reinzugehen.
Ja, ich fand, Abdulatif hatte noch eine richtig gute Chance, so alleine vom Tor, und irgendwie hat das dann verdattelt. Aber ja, also ich glaube, Hertha ist immer so ein bisschen, wenn man Hertha-Spiel guckt, da ist immer was los. 21 Tore geschossen, 17 kassiert. Also wer Tore sehen will, guckt sich Hertha zwei Spiele wahrscheinlich an.
Und wer Zweitligaspieler sehen will, der guckt sich auch Hertha zwei Spiele an. Mal
Ja.
gucken, vielleicht holen sie nächste Woche wieder ein paar runter. Wenn der Riese mal wieder nicht so gut spielt oder Tabakovic oder so, dann, naja, dann machen es vielleicht ein paar mehr Tore als nur eins.
Also wenn Tabakovic auch nur einmal in der Regionalliga Nordost auftaucht, dann verliere ich wirklich komplett den Glauben, weil der performt ja sogar in der ersten Mannschaft. Ich habe gerade mal geguckt, Pascal Clemens hat leider nicht gespielt. Der war trotz Verletzungspause vorher bei den Profis im Kader. Das wäre natürlich jetzt noch wunderbar gewesen, wenn wir auch noch über den hätten reden können. Wobei das ist noch so ein Akteur, wo ich sagen würde, okay, verstehe ich, wenn der in der zweiten Mannschaft auftritt. Aber die Sache mit Maolida ist nervt langsam. Und so gut läuft es bei der ersten Mannschaft auch nicht. Schickt den hoch, lasst ihn da kicken. Und man muss eben sagen, momentan gestaltet sich das eben gar nicht mehr so positiv in den Ergebnissen. Man hat die ersten vier Spiele alle gewonnen und seitdem nur noch 2 Punkte geholt. Also aus den letzten 5 Spielen. Da geht es so ein bisschen bergab. Also, wer vielleicht dachte, dass Hertha da jetzt mit einer viel zu guten Truppe irgendwie durchmarschiert, ich glaube, von dem Gedanken können wir uns aller spätestens jetzt verabschieden. Und deswegen gibt es also die 1-2-Niederlage. Und man ist jetzt auch hinter Babelsberg gerutscht in der Tabelle, die sich da jetzt erstmal auf Platz 6 platziert haben. Ganz ordentlicher Saisonstart für die Mannschaft von Markus Ziesche, nachdem es da ja letztes Jahr auch nach dem ordentlichen Saisonstart gar nicht mehr lief, hat man da auf jeden Fall wieder irgendwie in die richtige Spur zurückgefunden. Und dann würde ich einfach mal in die Runde fragen, ob denn jemand noch irgendwas auf dem Herzen zu dieser Partie hat, was er denn unbedingt loswerden möchte.
Das ist, glaube ich, alles gesagt.
Ja, also man kann noch sagen, also es stimmt wirklich, Hertha hatte viel mehr Torschüsse, aber irgendwie da fiel einfach nicht so viel rein wie sonst, und ja, deshalb verloren die Sache.
Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch mal von Berlin nach Leipzig. Und da war die BSG Chemie zu Hause gefordert gegen die VSG Altglienicke. Und da gab es am Ende eine deutliche Niederlage für die Deutscher. 0:3 hieß es. Ein Doppelpack von Giacchi und Sesa waren die Torschützen für die Mannschaft von Carsten Heine. Und Markus, da muss ich mich jetzt mal kurz selbst loben. Ich hatte es ja bereits in unserer vergangenen Aufnahme gesagt. Sollte die Mannschaft aus Altklinike in der Lage sein, ihr gesamtes Potenzial auf den Rasen zu bringen, dann wird Chemie Leipzig da nichts holen. Und vom Ergebnis her ist es ja auch so gekommen. Aber auch verdient deiner Meinung nach?
Ich habe auch auf Altglienicke getippt. Also ich glaube, das sollte dann Eluka an den Kopf werfen, oder nicht?
Ich habe auch auf Altglienicke getippt. Das ist eine
Was
Frechheit.
gibst du dir hier Props dafür, dass wir alle tippen, dass Altglienicke
Ja, also
gewinnt? Frech, frech.
ist wieder gut vorbereitet wie eh und je. Was man aber, denke ich mal, dazu sagen kann, ist, dass das irgendwo schon verdient ist. Chemie war ziemlich, ziemlich schwach in was ist ziemlich, ziemlich schwach? Sie hatten auch ihre Chancen. Hatten auch ziemliche Chancen, wo ich sage, da müssen eigentlich Tore fallen. Da ist zum Beispiel nach dem 1-0 von Gergi, nach dem tollen Doppelpass mit Türpitz, ist es Mauer, der von Kirstein den Ball rübergelegt kriegt und das Ding eigentlich machen muss und es an den Pfosten setzt, was natürlich auch ein bisschen Pech ist, aber auch einfach irgendwo in diese fehlende Kaltschnäuzigkeit irgendwo, die dann dazu führt, dass du am Ende dann noch die Tore 2-0 und 3-0 kriegst, die auch irgendwie alle relativ einfach gingen. Also das war irgendwie das ziemlich Muster. Das war einfach so das Tor und dann dasselbe Tor nochmal. So Cantina-Band-mäßig. Da ist es einmal Marino auf der Gergi, der in die Mitte legt, musst du noch einschieben. Dann ist es Gogia, der in die Mitte auf Sezer legt. Der musst du noch einschieben. Das ist das 2 und 3-0 und das ist das zusammengefasst. Das ging irgendwie zu einfach. Es war einfach immer wieder dasselbe. So steht am Ende Chemie mit 0 Punkten da, die drei Altlinike mit 3. Und Chemie muss ich irgendwo vorwerfen, dass das nicht so hätte sein müssen. Hätte man einfach seine zwei Chancen vorher gemacht. Bei dem Mauer gab es halt eben auch noch Zurek, der nach einem Kastenfehler noch eine riesige Chance hat, dass Dönerz aus dem Netz böllert. Was auch wo definitiv mehr drin gewesen wäre.
Ich fand den Jagatic, also den Trainer von Chemie Leipzig, irgendwie nach dem Spiel, was er gesagt hat, interessant. Irgendwie, der meinte recht ordentliches Spiel, aber weiß ich nicht, ob ich mich jetzt als Trainer so hinstellen würde, wenn ich 3-0 verliere. Also nur weil es ganz okay aussieht bis zum 16er, macht man noch nicht ein ordentliches Spiel in Gänze. Also würde ich sehe es ein bisschen anders. Also ich würde mich nach einer 3-0-Niederlage so nicht hinstellen. Was man noch sagen kann, es gibt eigentlich nur eine relevante Statistik, in der Chemie Leipzig deutlich besser war als Altkliniker, und zwar 14 zu 8 Freistöße, aber sonst Altkliniker auch in allen anderen Statistiken eigentlich überlegen. Also allein 6 zu 2 Schüsse aufs Tor, ja. Also völlig verdienter Sieg für Altkliniker, der aber auch eigentlich so von allen so erwartet wurde. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber.
Wobei ich denke, das, was du gerade angesprochen hast, Luca, wenn der, wenn das 1-1 fällt, dann geht das Spiel anders aus. Dann denke ich, da kommt nochmal eine Euphorie letztlich im Stadion hoch und dann kann sich das auch mal ganz schnell drehen. Dann haben sie sich dann irgendwo doch fallen lassen und die Tore viel zu einfach gefressen. Und dann ist natürlich auch eine verdiente Niederlage. Die Punkte gehen ja
Ja,
dann nach Berlin.
also definitiv muss ich erstmal dazu sagen, Luca, bevor du weitergehen darfst. Also, ja, du hast natürlich völlig recht. Wenn das 1-1 fällt, geht das Spiel nicht 0-3 aus. Also perfekt zusammengefasst. Und jetzt, Luca, übergebe ich doch gerne für die wirklich fachliche Analyse an dich.
Ich wirklich verrückt. Nee, ich möchte, also zum einen gebe ich völlig recht, wenn das Ding 1-1, also wenn er das 1-1 macht, Mauer, dann gehe ich völlig mit Benny mit, weil ich sage, dann ist, wie er es schon sagt, diese Euphorie, dieses Stadion ist entfacht dann einfach so eine gewisse Energie auf dem Platz auch, die das dann vielleicht auch nochmal rumschwenken lässt. So ist es halt ein 3-0. Ich möchte aber nochmal vom Erfurter Clemens den Punkt nochmal aufgreifen. Es ist irgendwie so ein wiederkehrendes Muster in der Regionalliga. Das hatten wir letzte Saison schon beobachtet, dass sich Trainer öfter mal nach teilweise herben Klatschen da hinstellen und sagen: Ja, war ja gar nicht mal so schlecht, war ja ganz okay. So, ich weiß gar nicht mehr, was wir da nach letzter Saison hatten. Ich glaube, da hatten wir teilweise herbeste Klatschen und da wurde sich dann hingestellt und sagen: Ja, war ja gar nicht mal so kacke. Ich glaube, das war auch
Christian
Tiffert
Tiffert,
letzte Saison. Ja,
genau,
genau,
genau.
Tiffert, ja. Also, das ist teilweise. Es ist irgendwie ein wiederkehrendes Muster in dieser Liga. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist auf jeden Fall so. Ja, so. Sonst noch irgendwer was, bevor Klemme das fragt?
Ja, ich würde noch, können noch anmerken, also Sigerci oder Sergi, wie man ihn ausspricht, hat das 1-0 gemacht und man hätte da als Verteidiger vielleicht auch mal rangehen können, aber irgendwie. Ja, haben sie es dann auch beim nächsten Gegentor, also beim anderen Gegentor von ihm auch nicht so prall verteidigt. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie mit der beste Offensivspieler der Liga. Und ja, da musste einfach mehr ran sein. Und dass die den nicht so auf dem Zettel hatten oder überrascht waren, wo er stand, fand ich überraschend. Also hätte ich mir vielleicht von der Leipziger Verteidigung ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erwartet, weil es ist jetzt nicht irgendwie ein Spieler, den man nicht kennt, sondern also das ist ja eigentlich der Spieler der Liga sozusagen.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht war das auch die Verwirrungstaktik, dass ja alle damit rechnen, dass er da gedoppelt getrippelt wird und dachten so, ja, wenn wir ihn gar nicht angreifen, vielleicht kommt er damit nicht klar.
Dass er verwirrt
Dass das
ist.
nicht aufgeht, konnte sich, glaube ich, jeder mit ein bisschen Sachverstand denken. Wird auch nicht der Plan von Leipzig gewesen sein. Aber ja, es sind dann eben auch Spieler mit einer individuellen Klasse, die du auf dem Level nicht über 90 Minuten komplett verteidigen kannst. Und Luca, ich fand jetzt deinen Punkt auch sehr interessant, weil du völlig recht hast, dass Trainer gerne mal ihre Mannschaft über den grünen Klee loben, nach teils hohen Niederlagen. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen Pele Wollitz, der sich nach einem 4-0-Sieg hinstellt und sagt, alles scheiße.
Ja, was soll ich dir sagen? Pele ist one of a kind. Wir kommen später zu. Das, weil er das Wochenende das 344. Spiel im Energie aufgebaut hatte. Ja, der Mann ist ganz speziell, ganz anders. Der wird ja auch nach einem 10-0-Sieg noch irgendwelche Parolen sagen, dass er wie scheiße das Spiel war. Ist normal. Gewöhnt man sich dran.
Ich glaube, das ist auch die Traurigkeit, wenn man in Cottbus leben muss, dass man einfach einen Menschenhass und einen Hass auf alles bekommt. Das ist irgendwo auch
Klar,
verständlich.
weißt du, wenn man in Jena wohnt, weißt du, regelmäßig gegen den thüringischen Rivalen nur aufs Maul kriegt, weißt du, dann ist natürlich viel besser, ne?
Ja, Meusewitz ist ein Angstgegner, das stimmt, ja.
Ja, ist ja auch, ja, guck mal, das kann ich absolut nachvollziehen.
Also ich sag mal so, die letzte Mannschaft, die ein innerthüringisches Duell in der Regionalliga Nordost verloren hat, heißt Rot-Weiß Erfurt. Das sind die Fakten, die sicherlich einen hier freuen, zwei nicht so. Aber warum das so ist, da kommen wir ja später noch dazu. Bleiben wir erstmal am Freitag und komplettieren den, würde ich sagen. Und Luca, wenn mich nicht alles täuscht, hast du vorausgesagt, dass der FSV Luckenwalde Lok Leipzig schlagen wird. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, du hast recht behalten. 2:0 hieß es am Ende für die Mannschaft von Michael Braune, Kaiser in der 29. Minute und Maric in der Nachspielzeit mit den beiden Treffern zum 2:0-Erfolg.
Ich möchte mich ja jetzt nicht selber loben. Ich habe nicht nur den Sieg Luckenwalde getippt, ich habe auch ein 2-0 für Luckenwalde getippt. Manch einer in diesem Podcast von der Stammbesetzung ist gerade nicht so begeistert von dem Ganzen. Ich kann nur sagen, daran merkt man wahre Qualität beim Tippen. Nichtsdestotrotz, wahre Qualität hat man auch bei Luckenwalde im Spiel gemerkt. Bevor mir Markus gleich irgendwo hinkübelt. Nein, also Schmarrn. Man muss sagen, zur Partie. Am Ende heißt es 2-0 Luckenwalde und ich kann ehrlicherweise nicht ganz so erklären, wie das passiert ist. Lok war jetzt mal rein von den Chancen, von den Spielanteilen irgendwo erwartbar natürlich. Die bessere Mannschaft hatten definitiv ordentliche, gute, wirklich ordentliche Chancen. Sei es ein Grimm, der aus der Distanz frei abziehen kann, wenn auch viel zu unplatziert. Sei es ein Dombrova, wo Titel hält. Sei es ein Attelgarn, wo Vierling gerade noch so klären kann. All sowas. Aber im Endeffekt ist es halt Luckenwalde, die nach, zum Beispiel nach einer Flat-Ecke das Tor machen, weil Kaiser den Ball mit der Hacke, was an sich sehr schön aussieht, an Sianes Schienbein, Bein, wie auch immer, spielt, wodurch der Ball dann über Dogan ins Tor gelupft wird zum 1-0. Sieht natürlich wunderschön aus, hat natürlich ein bisschen was mit Glück zu tun. Nichtsdestotrotz 1-0, die Cottbuser Leihgabe. So gesehen mit dem entscheidenden Treffer. Natürlich ist auch Lok im Nachgang immer noch weiter die bessere Mannschaft, haben Riesenchancen in Form von Dombrova. Nur um am Ende das 2-0 noch zu kassieren, indem Dogan halt bis zur Mittellinie eilt, da den Ball nicht richtig wegklären kann, den Ball dann ins Aus schlägt, dann mit dem Ball wegläuft, so auf Zeitspiel, gelbe Karte mitnehmen, dabei aber nicht rechnet, dass da noch ein Ball liegt. Sich den, ich weiß ehrlicherweise nicht, welcher Luckenwalder das war. Vielleicht kann das dann irgendwer ergänzen. Auf jeden Fall, da gibt es so schnell einen Einwurf Luckenwalde, geht zu Maric und der schießt dann von der Mittellinie das Ding zum 2-0 ab, ein, während Dogan noch ins Tor eilt. Eigene Dummheit, I guess. Am Ende steht ein 2-0 Luckenwalde da. Ich habe meine Victory Laps bereits gemacht und übergebe jetzt an euch das Wort, falls ihr noch etwas ergänzen wollt.
Ja, da will ich direkt mal was ergänzen, lieber Luca, denn da sprichst du hier von dir irgendwelche Kompetenz an. Und wenn ich jetzt aber mal ganz genau in unsere...
Habe ich nicht 2-0 getappt? Habe ich nicht 2-0 getappt? Oh, ich dachte, Moment. Ja? Erzähl mir
Du
mehr.
hast 2:0 getippt, ja. Wenn ich aber mal in unsere Tippspielrunde schaue, stehst du auf dem 60. Platz, ich stehe auf dem 42. Platz und Markus sogar auf dem 37.
Wow. Okay, ist toll. Ich habe trotzdem 26 Plätze nach oben in diesem Spieltag gemacht und ich habe trotzdem 2-0 getippt. Du kannst
Ja,
mir also so schon mal den
ich
Buckel
30
runterrutschen.
nach oben, Markus 35 nach oben und Markus hat 15 Punkte geholt, ich 14 und du 12.
Ist das eine Mathe-Vorlesung oder was?
Bei Markus Zweckpessim, hast du über, bei Markus, hast du nicht auch irgendwie sogar unentschieden getippt gehabt? Bei einem gewissen anderen Spiel an diesem Wochenende? Ja, gucke
Ja.
mal, das mache ich nicht. Ich tippe nicht gegen den eigenen Verein. So ein Ding ist das nämlich.
Unentschieden
Wobei
tippen
ist
ist nicht.
unentschieden ein gegen etwas
Ja, es ist
tippen.
pessimistisches gegen
Ja,
den
okay.
Verein tippen für mich.
Nee.
Das ist
Also ich
du
tipp, ich
willst.
habe auch schon gegen
Ich mach
Jena
das.
getippt, aber nicht in dem Spiel.
Das ist weder Hund noch Katze, Alter. Das ist
Ich mache
so.
das auch
Hm?
nicht. Ich mache das auch nicht. Ich tippe
Nein.
nicht gegen Rot-Weiß. Ich tippe auch nicht für
Danke.
den FCC, da sind mir die Punkte egal.
Nee, aber
Da
ich
tippe
glaube
ich
ja
lieber ein
un
Unentschieden.
nee. Also, aber ja gerade gesagt, ohne würdest du
Unentschieden
bei.
geht. Unentschieden geht.
Also wird es bei RWE auch mal unentschieden tippen.
Für mich ist
Ja, das würde ich
ja,
machen.
siehst du, darum, das meinen wir ja gerade.
Für mich ist
Also.
unentschieden tippen, du willst, für mich ist unentschieden tippen, du willst nicht gegen den eigenen Verein tippen, weil ja, aber denkst trotzdem, dass er das verliert. Böse
Luca,
Zungen
ich
würden
habe
behaupten, ich
schon
hätte
gegen
das gegen
Jena getippt hier
Altklinike.
im
Ja,
Podcast.
böse Zungen würden behaupten, ich hätte das auch gegen Altklinike so gemacht, bei, ich glaube, das war letzte Folge. Alles Lügen. Alles Lügen. Habe ich nie gemacht. So. Anyway, wollen wir mal wieder zum Spiel zurückkommen und weg von meinen überragenden Tipps? Falls irgendwer noch was zu sagen hat.
Ich
Ja,
bin
das
eigentlich
ist
nur sprachlos. Also.
das bist du normal bei dir. Du hast grundsätzlich nicht viel zu sagen.
Also ich weiß nicht, die Dogan-Szene ist für mich so die Szene des Spieltages irgendwie, falls das eine Kategorie ist. Weil kann man sich immer wieder angucken. Ich weiß nicht, was der sich da gedacht hat. Wahrscheinlich im Spiel selber denkt man da nicht dran manchmal, aber als Torwart da so an der Mittellinie irgendwie gefühlt Einwürfe, weiß ich nicht. Aber ja, die Statistik, Luca, du hast es schon gesagt, eigentlich Lok hat das Spiel gemacht, 62,8%. Es ist natürlich daraus auch nicht viel entstanden, also 0 Tore, natürlich, das stimmt. Hatten aber auch 4 Schüsse aufs Tor und eben Luckenwalde 2, und die haben es ausgemacht. Und ich habe es auch in unserem Podcast schon gesagt, also Luckenwalde ist für mich so ein Verein oder eine Stadt, da fährt kein Verein der Welt hin und sagt, ich freue mich, am Samstag fahren wir nach Luckenwalde. Das würde Real Madrid nicht tun, das würde Liverpool nicht tun. Das ist einfach, da fährst du hin und hoffst, dass du irgendwie Punkt mitnimmst. Das ist so.
Man kann
Ja.
das jetzt natürlich auf den Punkt beziehen, man kann es auch einfach auf die Stadt selber beziehen, dass man da einfach grundsätzlich nicht hin will. Beides hat durchaus seine Legitimität, ja.
Wie lange bleibt Chiba noch im Amt? Das ist eigentlich die einzige Frage, die ich jetzt noch habe. Also, der Präsident wollte ja, dass Chiba dann mal bei ihnen auf den Balkon kommt, um das Kriegsbeil dann zu begraben. Daraufhin meinte Chiba ja irgendwie auch, ne, will ich nicht, sondern mein Büro kommen. Also, so habe ich es im CE gehört, dass es das irgendwie so gesagt wurde. Und jetzt haben sie wieder verloren. Und die Blockanhänger sind ja teilweise nicht so die besten, größten Chiba-Freunde. Das ist eigentlich meine einzige Frage nach dem Spiel.
Einfach ins Café kommen und reden. Boah, es ist wirklich schwer. Also, man muss ja wirklich sagen, dass es da zwischen den Fans und Chiva kracht. Das haben wir letzte Saison schon gesehen, wo Chiva sich auch hingesetzt hat oder hingestellt und gesagt hat, dass einfach viele Vollidioten sind. Also, natürlich hat das nicht so, aber so ungefähr. Kann mich noch letzte Saison erinnern, das hatten wir thematisiert gehabt. Jetzt kracht es halt auch noch zwischen ihm und dem Präsidenten von Lok Leipzig. Weiß ich nicht, vor allem jetzt, wo die Ergebnisse ausbleiben, ist halt natürlich schwierig, ne? Wenn es eh schon, sag ich mal, schwierig ist mit der Personalie, und dann noch die Ergebnisse ausbleiben, dann wer weiß, Chiva an sich ist ein überragender Trainer, aber wenn du unbedingt aufsteigen willst, musst, wie auch immer diese Saison, dann solltest du vielleicht langsam aber sicher wechseln.
Ich denke, der
Ja.
hat noch ein Spiel. Das nächste spielen die gegen Hertha 2, habe ich jetzt gerade gesehen. Da wird sich, denke ich, viel entscheiden.
Das könnte es werden.
Und es war jetzt so ein bisschen sinnbildlich, das Spiel für die ganze Lok-Situation dort in Leipzig. Dann das 2-0 noch, mit diesem total blöden Tor. Ich denke, ein Spiel wird er noch Zeit haben. Dann muss ich da ein bisschen was drehen.
Also in meinen Augen wäre es ein massiver Fehler von Lok Leipzig, einmal den Chiba zu entlassen.
Klar.
Er ist ein sehr kompetenter Trainer und er ist ja auch unisono noch Sportdirektor. Das sollte man nicht vergessen. Und er wird in einer dieser Rollen mindestens bei einem ambitionierten Regionalligisten relativ schnell was finden. Und ich bin auch der Meinung, dass er da fachlich überzeugen wird, wenn er ein besseres Umfeld hat als das, was er im Probstheida da hat, wo was für ihn wirklich nicht gut ist, weil er leistet eigentlich seit Jahren gute Arbeit und aus irgendwelchen Gründen ist er trotzdem äußerst unbeliebt. Das verstehe ich auch nicht ganz. Aber klar, Ergebnisse zählen im Fußball natürlich mehr als alles andere, als irgendwelche Sympathien oder irgendwas. Die bleiben momentan aus bei Lok. Und das ist jetzt die spannende Frage. Man steht nur auf Tabellenplatz 12 momentan in der Tabelle, hat erst 10 Punkte geholt aus den ersten 9 Spielen. Und klar ist auch, jetzt hat man diese eine Woche und dann ist ja eine Pause in der Liga. Und dann wird es spannend zu sehen sein, ob da vielleicht der ein oder andere reagiert. Und Lok ist da natürlich ein Kandidat. Das sollte völlig außer Frage stehen. Ja, wenn wir dann dieses Spiel besprochen haben, haben wir den Freitag auch schon abgehandelt und springen weiter zum Samstag. Da gab es dann weitere drei Partien und wir fangen mal an mit Energie Cottbus, Luca. Die konnten mit 2:1 gewinnen gegen den ZFC Meusewitz, die Torschützen, der laut Markus beste Linksverteidiger der Liga, mal mindestens Tim Kampulka mit dem 1:0 nach 13 Minuten und Jannis Juckel in der 52. Minute mit dem 2:0. Michel Ulrich kam in Minute 62 zum Anstoß und hatte wenige Augenblicke später die große Möglichkeit auf den Ausgleich, aber aus 11 Metern setzte er den Ball nur an die Latte. Und so blieb es am Ende beim 2:1 für Energie. Und ja, es war klar, dass es kein so einfaches Spiel wird gegen Meusewitz, Luca. Und ich denke, du wirst froh sein, dass die 3 Punkte bei deiner Mannschaft geblieben sind.
Ja, völlig korrekt. Gegen Meusewitz ist es ja grundsätzlich nie einfach. Wir haben hier zwei Gäste, auch von einer eher einer O-Top-Mannschaft, die gegen Meusewitz, weil ja, sag ich mal, auch nicht so gut aussahen. Meusewitz ist halt einfach vor allem dieses Jahr mit ihrem Trainer einfach überragend. Da kannst du einfach nichts gegen sagen. Für ihre Verhältnisse ist das richtig gut, was die da tun. Du hattest trotzdem nach dem 1-0 von Kampulka, nach einer Heike-Ecke, die gut getreten war, wo er viel zu frei zum Kopfball kommt. So wie dem 2-0 von Juckel, der eingewechselt wurde für Hoffmann in der 31. Minute, nachdem der sich irgendwie verletzt hatte oder irgendwie so, scheint aber alles halb so wild zu sein. Das 2-0 übrigens, also klare Empfehlung, falls man ein schönes Tor sehen will, das definitiv legt den Ball im Vollsprint an Mertke vorbei und knallt das Ding so schön rein. Sehr, sehr cool. Und du hattest es aber wirklich unter Kontrolle. Diese zwei Tore, du hast du gemacht. Am Anfang hast du kurz einen Bockfreistoß gehabt, der knapp vorbeiging. Sonst hast du das Spiel unter Kontrolle gehabt. Warst die bessere Mannschaft, hast es gehabt. Ja, und dann kriegst du halt das 2-1 in Form von Ulrich nach einer Flanke von Bock, wo er halt einfach viel zu frei A flanken kann, Ulrich viel zu frei den Fuß hinhalten kann zum 2-1. Und dann schwimmt Cottbus, dann werden sie wieder nervös. Und dann räumt Kampulka Pauling ab, für mich ein klarer Elfmeter. Ich finde, da braucht man jetzt irgendwie nicht großartig diskutieren. Sieht zwar ein bisschen unglücklich aus, weil es so aussieht, wie als ob er stolpert. Räumt aber trotzdem Pauling ab, deswegen Elfer. Ulrich setzt den glücklicherweise an die Latte, sonst wäre das hier ein 2-2 und wer weiß, was dann passiert. Eben jener Pauling müsste meiner Meinung nach, danach rot sehen, nachdem er dann, ja, nach einem Einwurf ist der Ball so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen höher. Hasse geht nur ganz, ganz leicht runter, also steht noch, geht nur leicht, senkt nur leicht den Kopf und Pauling zieht voll durch. Zieht nicht zurück, sieht das auch, zieht voll durch mit dem Fuß gegen den Kopf von Hasse. Da kann man wirklich von Glück reden, dass da nicht mehr passiert ist. Schiedsrichter, sie gibt aus, also für mich unerfindlichen Gründen, gelb. Das muss für mich mehr sein. Ja, und dann ist es nochmal Thiele, der knapp neben das Tor köpft, der muss eigentlich das 3-1 machen. Aber wie man Timmy Thiele kennt, für Chancenverwertung ist er nicht gerade bekannt. Und dann ist es nochmal Meuselwitz mit überragenden Chancen. Einmal Fischer aus der Distanz, wo Seebald sehr, sehr gut hält. Und der Nachschuss von Ulrich auch nochmal sehr, sehr gefährlich. Könnte das 2-2 ohne Probleme sein. Auch den hält er gut. So bleiben die 3 Punkte in Cottbus. Und so wie Klemme aussehen möchte, er, glaube ich, was zu sagen. Und ich weiß, glaube ich, schon, was du was sagen willst. Erzähl.
Ja, also bei dieser vermeintlichen roten Karte, ich bin da nicht komplett bei dir. Also es ist nicht so, dass ich sage, wow, das ist jetzt für mich eine glasklare rote Karte. Weil ja, natürlich hat er den Fuß sehr hoch, und trifft seinen Gegenspieler, aber ich weiß nicht, es ist irgendwo im Zweikampf. Hasse hat den Kopf auch ein bisschen tief. Er trifft ihn dann natürlich voll, aber. Also wenn es rot gibt, würde ich jetzt hier auch nicht rumschreien, oh, was für eine Fehlentscheidung. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt eine Szene, wo ich sage, okay, kompletter Fehler. Nee, nee, so weit würde ich nicht gehen.
Also für mich schon. Also es ist halt Agenda mal wieder bei Klemme. Man riecht's. Nein, Spaß, aber jetzt mal im Ernst. Also das ist für mich kein Zweikampf. Hasse hat wirklich nur leicht den Kopf unten. Pauling zieht da voll durch, sieht das auch, kann da easy zurückziehen, tut er nicht. Und trifft er. Also für mich ist das eine klare rote Karte. I'm sorry. Ich meine, noch eine klare kommen wir später noch zu, die noch offensichtlicher war und jo.
Ja, muss ich Luca zustimmen. Also es war für mich auch schon eher eine rote Karte. Ich habe dann im Internet auch andere Meinungen gelesen, aber für mich ist das schon rot. Es gibt welche, die sind noch röter, aber das ist einfach eine rote Karte, fertig.
Lämmer hat es geschafft, dass ich Luca zur Seite stehen muss, um Gottes Willen. Was wird heute noch passieren? Also, klare Rote.
Und auch bei Rot.
Ja, klemmen wir mal wieder. Siehst du, ich sag ja, Agenda. So.
Gut, dann
Ich hätte noch eine Sache kurz nur als Ergänzung. Cottbus eigentlich in allen Bereichen überlegen, nur irgendwie bei den Zweikämpfen 29 zu 18, da war Meuselwitz giftiger, so wie man sie kennt. Aber hätten auch irgendwie einen Punkt mitnehmen können, aber Kategorie Arbeitssieg für Cottbus würde ich jetzt mal einordnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, und das ist jetzt keinerlei Agenda. Mich hätte mal interessiert, wirklich stark, was passiert wäre, hätte Michael Ulrich den Elfmeter im Tor untergebracht, ob Cottbus dann automatisch nochmal hätte hochschalten können, wenn es dann plötzlich 2-2 gestanden hätte.
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Du hast dich, ich verstehe das auch nicht. Du gehst 2-0 in Führung, hast das Spiel voll in der Hand, dann pennst du mal beim 2-1 und danach, statt danach irgendwie eben diesen Gang hochzuschalten, da den Deckel drauf machen zu wollen, kackst du dir, auf gut Deutsch gesagt, so dermaßen die Buchsen voll, dass du noch fast das 2-2 in Form eines Elfmeters kriegst. Ich rall das ehrlicherweise und ich glaube auch nicht, dass du nach dem Elfmeter dann unbedingt diesen Gang höher hättest schalten können und auf einmal noch irgendwie das 3-2 gemacht hättest. Also, keine Ahnung, natürlich ist das jetzt alles viel hätte, wäre, wenn, wenn, aber. Das ist jetzt alles Spekulation, aber irgendwie glaube ich da nicht ganz dran.
Ja, denn sagen wir mal so, Schwächen haben irgendwie alle Teams in dieser Saison und eine Mannschaft, die sich bisher sehr stark präsentiert hat, musste auch federn lassen am Samstagmittag, nämlich der Greifswalder FC ist zwar weiterhin der Tabellenprimus der Liga, aber bei Viktoria Berlin, wo wir ja auch alle gesagt haben, das wird eine schwierige Aufgabe. Reicht es eben nur für ein 2:2 Unentschieden, trotz des Führungstreffers von Tom Weiland in Minute 9 wurde das Spiel dann von Viktoria gedreht. Durch einen Doppelschlag von Lukas Falcao und Mensah stand es nach 23 Minuten 2:1. Und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs war es dann der, und jetzt achte ich drauf, der Ex-Chemiestürmer Manasseh Eschell, der mal wieder getroffen hat, somit endgültig. Jetzt muss ich zugeben, Lukas Eschel-Take ist schon mal besser als mein Justin Eilers-Take. Und am Ende gab es die Punkteteilung. Viktoria immerhin mal zwei Gegentore kassiert. Die stehen ja defensiv sehr, sehr sattelfest. Wenn wir da jetzt mal reinschauen, sie haben sechs Gegentore und damit weiterhin die beste Abwehr in dieser Liga. Und am Ende konnten sie gegen Greifswald was mitnehmen, das aber trotzdem immer irgendwo den Punkt holt. Und immerhin waren sie in dieser Saison die allererste Mannschaft, die mehr als ein Tor gegen Viktoria Berlin erzielen konnte, Markus.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Greifswald Downfall beginnt jetzt, aber dann habe ich gesehen, gegen wen sie am Wochenende spielen, deswegen verzögert sich das dann doch nochmal um eine Woche. Kennt ihr Danny Klose noch? Weil das war Obst die Pannenshow in der ersten Halbzeit. Den habe ich mir nicht vorgeschrieben. Ich habe nur gegoogelt, wie der Typ heißt, der das damals moderiert hat. Denn eigentlich vor jedem Tor, außer vom Beilandtor, gab es einen Riesenpatzer in der jeweiligen Abwehrreihe. Und damit ist die erste Halbzeit auch ganz gut beschrieben. Es war ausgeglichen. Jede Mannschaft hat ein bis zweimal gepatzt und es sind dann insgesamt vier Tore gefallen. Sonst ist da eigentlich nicht sonderlich viel passiert in meinen Augen. Und in der zweiten Halbzeit war Viktoria dann doch die bessere Mannschaft. Aber hat es dann auch nicht ummünzen können. Ein Heimsieg wäre auf jeden Fall nicht unverdient gewesen. Aber ich würde jetzt noch nicht prognostizieren oder so, dass der Greifswald Downfall kommt, zumindest noch nicht nächste Woche, vielleicht in zwei dann, wenn dann Lukas und mein Take endlich mal aufgeht, dass Greifswald irgendwann einen Trainer entlassen muss, weil die so schlecht dastehen. Auch wenn er jetzt mal wieder gesagt hat, dass das Ziel der bezahlte Fußball ist. Auch wenn da, glaube ich, nicht so ganz nachhaltig gearbeitet wird, aber das ist am Ende auch nicht mein Problem. Jedenfalls, Viktoria. Weiß nicht, sollen wir sie jetzt noch Wundertüte nennen oder ist das jetzt schon fast vielleicht eine der Top-Mannschaften der Liga oder eine der Mannschaften, auf die man wirklich immer setzen sollte, setzen müsste? Bei Greifswald sind wir ja, glaube ich, schon lange an dem Zeitpunkt angekommen.
Ja, ich würde sagen, Viktoria Berlin ist derzeit das Griechenland der Liga. Also sie schießen wenig Tore, sie bekommen wenig Tore. Da, ja, es ist nie Spektakel, aber irgendwie konstant und anscheinend auch erfolgreich. Aber ja, irgendwann werden sie auch mal eine Packung gegen irgendeinen Verein wahrscheinlich kriegen. Aber momentan läuft es für eine der vielen Berliner Mannschaften ziemlich gut, ja.
Aber das macht es dieses Jahr gerade so spannend. Also, wenn wir mal auf den Anfang der Saison schauen, wo Cottbus da stand, wo Cottbus jetzt steht, da kann echt noch richtig viel passieren. Dass Greifswald jetzt da ganz oben steht, das hätte ich so auch nicht erwartet. Aber sie machen halt irgendwo dann doch eine gute Arbeit. Hatten ja da auch kurzzeitig dann nochmal einen schnellen Trainerwechsel für Lars Fuchs. Haben sie ja wahrscheinlich auch mit Bedacht gewählt.
Der nebenbei noch Präsident des FC Rot-Weiß Erfurt ist,
Genau.
also hat zwei Jobs.
Ja. Und ja, also wenn man jetzt mal schaut, ich denke, am Ende wird sich Luka freuen, am Ende der Saison oder irgendeine Berliner Mannschaft, so wie es danach aussieht gerade, würde ich mal so vermuten.
Ich freue mich grundsätzlich immer. Ich würde noch mal einen kurz auf einen Take mal kurz hier eingehen. So Frage, also wenn Viktoria an sich so das Griechenland der Liga ist, ist Sami Kezkin dann der ostdeutsche Otto Rehhagel?
Könnte sein. Ich finde auf jeden Fall die Takes hier im Podcast besser als die Takes von Eussport TV. Das kann ich schon mal als Feedback zurückgeben.
Danke. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein Low-Hanging Fruit und eine Low Bar, über die wir da springen, aber wir sagen trotzdem danke. Warte mal, Lars Fuchs, Präsident von Erfurt, was?
Ja, der heißt Lars
Da
Fuchs, unser
heißt auch
Präsident.
Lars Fuchs,
Ach
ja.
so, ich habe
Das,
den Joke, der ist gerade, ich denke die ganze Zeit an Papa Gerber da.
ja.
Naja.
Ja. Nee, vom
Franz
Don
Gerber war aber
Gerber.
auch da, hat sich schon mal das Spiel
Ja,
angeschaut.
ja,
Don
das ist
Gerber
aber.
war da und am nächsten Tag war er traurig. Ja, also was ich noch sagen kann, ich fand Jakubow
Sau
im
stark.
Tor sau stark von Greifswald. Also es hätte wirklich Viktoria auch irgendwie gewinnen können. Am Ende ist es nicht so passiert. Und ja, Greifswald 63,5 Ballbesitz Prozent habe ich vergessen. Ja, also es war schon ein munteres Spielchen, kann man schon sagen.
Also kann es sein, dass du so ein bisschen statistikliebhabend bist? So immer so
Immer
Ballbesitz,
mal,
Zweikämpfe,
ja, naja, manchmal
weißt du?
passt es, manchmal bringt es eigentlich weiter, aber manchmal kann man es einstreuen.
Das bringt so
Deswegen
ungewohnte Qualität hier in diesen Podcast rein, weißt du? Das ist so.
muss ich da im Podcast gar nichts machen. Ich weiß, Clement macht das. Selbst wenn ich es machen würde, wüsste ich, er macht es besser.
Ey, Klemmer, mach dir mal so Notizen, so bitte. Das ist so. Ich finde, das könntest du auch übernehmen.
Ja, die
Weißt du,
Clemens können sich mal austauschen. Echt so.
Die letzten Wochen habe ich das geschafft, aber da seht ihr mal den Unterschied zwischen RWE-Fancast und dem Regionalliga Nordost-Podcast. Im RWE-Fancast sagt man sich, ach, ich kann entspannt bleiben, Clemens macht das alles und hier müsst ihr euch sagen, wir müssen hier mal was tun, wir haben Clemens dabei, den müssen wir irgendwie durch die Folge ziehen.
Ja.
Eigentlich denken Luca und ich uns jede Folge nur, bitte hör auf mit diesem Wortspiel und halt die Fresse.
ist genau das.
Nein, die sind schon klasse.
Ja, das Lob nehme ich doch gerne an und das, was ihr eben, Markus, was du eben gesagt hast, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das beschreibt den Podcast eigentlich ganz gut.
Ich habe dir eh nicht zugehört. Ja, schlechte Wortwitze mag ich vielleicht das ein oder andere Mal bringen, aber die sind vermutlich immer noch besser als das, was der Chemnitzer FC da gemacht hat am Samstagnachmittag. Denn mit 0:4 gingen sie baden gegen den BFC Dynamo am Ende und das zu Hause. Und das, nachdem man eigentlich vielleicht dachte, Chemnitz hat sich so ein bisschen gefangen, konnte ja die beiden Partien vor diesem Spiel eben für sich entscheiden, da unter anderem auch zu Hause eben gegen Lok Leipzig gewinnen, bei denen es eben gerade auch einfach nicht läuft. Aber am Ende gab es da eine ganz, ganz deftige Heimpleite für die Mannschaft von Christian Tiffert und Ufa Dadaschow war gleich dreifach erfolgreich, markierte die Treffer zum 0:1, 0:2 und 0:4. Dazwischen war es noch Stockinger mit dem 0:3. Und Markus, was würdest du sagen? Ging das am Ende auch so in Ordnung?
Ja, auf jeden Fall. Man muss das aber natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten, denn da haben wir wieder mal eine tolle rote Karte gehabt. Als in der 18. Minute der Ex-Jena und Ex-Cottbuser Erlbeck dachte, komm, den mache ich jetzt weg. Und wem ist er so dermaßen in den Knöchel gesprungen, dass man, glaube ich, froh sein konnte, dass der einigermaßen wieder aufgestanden ist danach. Glasklare rote Karte gab es da auch, vollkommen zu Recht. Und dann, naja, Erlbeck ist halt sowas wie das Rückgrat der Mannschaft auch schon, zumindest einer der erfahrenen Spieler, weil Chemnitz hat ja auch viele junge Wilde. Ja, und dann war aber die gesamte Chemnitzer Truppe gezähmt, als der dann gehen musste, zu Recht vom Platz geflogen ist. Und Rufer Dadaschow, ist er Topscorer der Liga gerade? Ich habe schon, ne? Ich mache jetzt hier mal Live-Recherche. Ja, ist er mit 9 Toren. Ja, also er ist halt jedes Spiel wirklich ein, ja, vorne Fixpunkt im BFC. Angriffs hat er auch mal wieder gezeigt. Den darfst du nicht allein lassen. Der macht seine Buden und jetzt hat er wieder 3 geschossen gegen einen chancenlosen CFC. Der aber, muss man auch ehrlich sagen, wer hat vom CFC groß davor erwartet, dass sie hier punkten oder dreifach punkten können? Mein Gott, dann gibt es halt mal dieses 0:4 gegen den BFC. Ja, das ist ärgerlich, aber da gibt es andere Gegner, auf die sich Chemnitz dieses Jahr definitiv fokussieren muss. Und der Dynamo ist da keiner davon.
Ja, aber ich finde, man kann trotzdem erwarten, dass das Heimspiel einen Torschuss abgibt in dem Spiel, was 90 Minuten geht.
Ja, gut,
Das
es
ist
gab ja
nicht.
schon vor der Halbzeit noch so
Ja,
ein, zwei Halbchancen, wo es halt einfach zu
aber.
blöd sind.
Ja, natürlich
Ja.
junge Truppe, aber das trifft auf viele Mannschaften zu. Aber ein bisschen mehr kann da offensiv kommen. Natürlich, die Defensive, das war wirklich, ja, nicht so toll aus Chemnitzer Sicht. Also wirklich deutlich unterlegen, ja.
Weil hier war die
70
Aussage
Minuten,
dann
würde ich sagen.
von Christian Tiffer dann auch wieder anschaulich. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat, weil ich mir heute alle Spiele in kürzester Zeit angeschaut habe. Aber er steht so da und will sich irgendwie rausreden und dann ist wieder so der typische Tiffert. Das ist so, spiegelt so das Bild von dem Spiel wieder. Muss man halt auch schauen, wo es mit Chemnitz hingeht. Die haben dann noch so viele Baustellen drumherum, glaube ich, die sie erstmal bewältigen müssen. Weil wir vorhin das mit dem Trainer angesprochen haben, dass sich das so wie eine rote Linie durchzieht. Hier in dem Interview war das genauso gewesen.
Ja, manchmal hat man
Ja.
das Gefühl irgendwie, also als Außenstehender habe ich manchmal das Gefühl, der wird sich wochenlang beschäftigt, welche Personen zu irgendwelchen Bereichen im Verein Zugang haben, aber man könnte sich ja einfach mal um die erste Mannschaft kümmern. Ja, aber.
Quasi, was wir in den letzten Jahren daraus gelernt haben. Machen jetzt Gott sei Dank
Sozusagen,
andere.
ja.
Ja, ist keine gute Phase bei Chemnitz, klar. Da ist auch irgendwo, was mir halt wirklich fehlt, ist so diese Richtung, die es gehen soll. Wenn man jetzt wirklich sagt, so, okay, man baut jetzt komplett neu auf und hat da irgendein Konzept, aber das kann ich jetzt noch nicht so erkennen, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen. Ja, dass man das Spiel verliert, wie gesagt, haben wir alle erwartet, aber eben in der Art und Weise dann auch in Unterzahl ist trotzdem bitter, da eben diese deftige Niederlage einstecken zu müssen. Und ja, deswegen gibt es da die klare Klatsche. Und ich würde mal sagen, dann springen wir mal zum Sonntag und kommen so mit dem Spiel über das hier alle reden oder auch nicht reden wollen. Ich weiß es noch nicht, etwas näher. Aber fang erst mal mit einer anderen Partie an. Und zwar, lieber Luca, hast du ja heute, das leak ich jetzt mal aus unseren internen Chats, des Öfteren mal den FSV Zwickau und den ZFC Meuselwitz durcheinander geworfen. Aber du hast inhaltlich sogar ein bisschen recht, muss ich sagen, ist mir dann nämlich aufgefallen, bevor ich das überhaupt verstanden habe, dass du dich da verschrieben hast. Denn ich muss jetzt mal die Frage stellen: Ist Zwickau vielleicht das neue Meuselwitz? Denn im Tor gab es schon wieder einen Wechsel. Lehneis ist mal wieder rausrotiert aus der Startelf. Der hat jetzt 5 von 9 Spielen gemacht und jetzt stand dann mal wieder Hiemann im Kasten. Also, die machen das in allerbester Meuselwitzer Manier, wo übrigens der Vollständigkeit halber, wir haben sie erwähnt, wieder Sedlak im Tor stand. Die haben da jetzt Kontinuität, aber in Zwickau gar nicht. Rico Schmidt hatte das auch schon vorher angekündigt, dass Hiemann wieder spielen wird. Und Die Entscheidung hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, denn es gab eine Niederlage für Zwickau und den ersten Saisonsieg für den BRK. 2:1 hieß es. Yamada mit dem 1:0 in der 40. Minute. Zimmermann konnte das Spiel zwar nach 67 Minuten ausgleichen, aber nur 2 Minuten später war es Osawe mit dem Siegtor für den BRK. Und wenn man sich so die Möglichkeiten auf beiden Seiten anguckt, würde ich sagen, das war nicht mal unverdient.
Wir haben das Jahr 2023, um genau zu sein, den 2. Oktober. Wir haben den 9. Spieltag. Und ich muss mich hier tatsächlich hinstellen und sagen, von einem verdienten BRK-Sieg reden. Ich bin absolut erstaunt. Das war so nicht zu erwarten. Also jetzt mal im Ernst. Markus, kannst du bitte aufhören, so ein Gesichtsgelösch zu haben? Danke.
Also, sorry, wer hat's getippt? Wer hat gesagt, die gewinnen das?
Markus, du rauchst ganz komische Dinge immer, ja?
Siehst du, ich hab's gewusst.
Ich will dir jetzt nichts unterstellen, aber wirklich, was du rauchst, will ich nicht rauchen. Aber auf jeden Fall, du hast es ausnahmsweise gewusst. Du hattest ausnahmsweise mal recht. Ja, der BRK gewinnt und das völlig verdient. Ich muss auch zugeben, man hat es auch teilweise auf Social Media so ein bisschen gelesen, ist natürlich jetzt keine gute Quelle, aber ich habe diesen Torwartwechsel nicht verstanden. Also auch wenn es so abgesprochen war, dass Simon für Lenas ins Tor geht und Lenas der letzte Woche eigentlich sehr, sehr gut gehalten, ich rall das nicht. Zumal Simon wirklich nicht gut war, die Partie. Das hat es also nochmal, sag ich mal, nochmal so, war nochmal so die Kirsche on top drauf. Der macht ja eigentlich nach kürzester Zeit einen Fehler, wo Rogero eigentlich schon das 1-0 für BRK markieren kann, den Ball aber vorm leeren Tor weit, weit drüber knallt. Das war wirklich Respekt, Fehlschuss der Woche. Könnte man sowas definitiv nominieren. Nichtsdestotrotz, der BRK auch trotz dieser Chance weiterhin drückend überlegen. Osawa zum Beispiel mit einem Distanzschuss, Wurre nach einer Ecke per Kopf an die Latte. Und dann ist es Lubaki aus der U19 des BRK, den man hochgezogen hat, der sich hervorragend gegen Sengersdorf durchsetzt, der auf Yamada spielt und der dann ins kurze Eck zum 1-0 einschießt. Der Kommentator bei Ostsport meinte, dass Hiemann da nicht viel machen könnte. Für mich könnte er da durchaus mehr machen. Der Ball ging ziemlich zentral auf ihn drauf. Klar sieht er den vielleicht später, aber ich finde, da kann er trotzdem, also das, der Ball ging ja wirklich direkt auf ihn. Also weiß ich jetzt nicht. Ist trotzdem das 1-0. Trotzdem gut herausgespielt. Anschluss ist Zwickau mal mit der Riesenchance, wo Zwick hält. Zwick gegen Zwickau ist auch immer interessant. Ja, dann wieder Lubaki, der wirklich überragend spielt, der an Hiemann scheitert. Der Nachschuss von Schindler, wo er, der rutscht dann so ein bisschen in den Ball, wird von Heller dann gerade so auf der Linie geklärt. Und das geht immer so weiter, bis Kufur dann irgendwann wirklich hervorragend flankt. Und Zimmermann den per Kopf zum 1-1 einschädelt. Vorher noch mit einem Schuss zum Beispiel an die Latte. Also damit man nochmal sieht, Zwickau nicht komplett abgemeldet, aber wie gesagt, trotzdem wirklich nicht gut. Kurz darauf, Klemme sprach es gerade schon an, ist es Osawe, der einen Riesenbock in der Zwickauer Abwehr zum 2-1 nutzt. In Folge versucht Zwickau dann noch so ein bisschen. Don Brunner zum Beispiel hat eine Riesenchance nach einer Flanke, so köpft ihn aber vorbei. Brando könnte dann den Deckel drauf machen zum 3-1. Die schießt aber Hiemann schon. Ja, wirklich gut geschossen war es nicht. Hiemann ohne großartige Probleme. Am Ende bleiben trotzdem die 3 Punkte in Berlin. Der BRK gewinnt unerwartet 2-1, auch wenn Markus es erwartet hat, aus irgendwelchen Gründen. Point. Clemens, möchtest du mit deinen Statistiken wieder etwas untermalen?
Ich kann untermalen, dass es schon wieder keine Auswärtspunkte für Zwickau gibt. Ich finde, Zwickau ist so eine Mannschaft, das sieht immer ganz gut aus und man denkt irgendwie, na, jetzt wird es gepunktet, aber es reicht immer so ganz knapp, finde ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass die groß die Packung jetzt kriegen, aber irgendwie so das letzte Fünkchen scheint da noch nicht zu klappen. Ja, was man sagen kann, die Passquote in dem Spiel ist egal, denn mit knapp 70% hat BRK ja trotzdem gewonnen. Also das ist jetzt hier nicht so ausschlaggebend gewesen, aber hatten auch mehr Schüsse. Und also ich war auch ein bisschen überrascht, was ihr gerade angesprochen habt, dass BRK das für sich entscheiden konnte, weil ja, für mich klang es eher wie so ein Unentschieden, wenn man das so als Partie liest. Aber naja, jetzt sind sie nicht mal Letzter. Vielleicht gibt es nochmal einen kleinen Schub der Mannschaft. Ja, wird man sehen. Es bleibt ein Schneckenrennen dort unten momentan.
Ja, jetzt ist halt Hansa Zweiter Letzter. Wer hätte das am Anfang gedacht? Also die haben eine super einen super Start hingelegt. Die hatten ja dann auch das zweite Spiel gegen, jetzt müsste ich lügen, gegen Chemnitz zu
Chemnitz.
Hause. Wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Haben ja auch das erste Spiel gerade so gegen uns verloren, wo sie ja wirklich auch überzeugt haben. Trainertruppe zwar, aber die machen ja wirklich ihre Spiele, aber sind jetzt aktuell Letzter. Und haben jetzt demnächst im nächsten Spiel auch gegen Eilenburg. Weiß nicht, kommen wir wahrscheinlich jetzt hin. Ja, da auch unentschieden gespielt.
Genau, denn mit dem BRK treten wir jetzt mal ein in den Tabellenkeller. Wir haben jetzt ja noch vier Mannschaften offen und das sind noch drei der letzten vier, die potenziell theoretisch absteigen könnten, wenn es am Ende so bliebe. Und fangen wir erstmal an mit dem Spiel zwischen Hansa Rostock 2 und dem FC Eilenburg. Die beiden Aufsteiger, also im Duell am Sonntagmittag im Ostseestadion von Rostock und die Gäste aus Sachsen erwischten den besseren Start. Ein Elfmeter von Bunge war es zum 1:0, aber kurz nach der Pause konnte Kron das ausgleichen. Möbius brachte aber die erneute Führung für Eilenburg und dann ein Mann, den besonders zwei hier sehr gut kennen. Mit dem Ausgleich in letzter Sekunde. Es war nämlich Patrick Nkoa, der im Sommer aus Erfurt nach Rostock gewechselt ist, der in der 94. Minute das 2:2 besorgt hat. Und da Ostsport es Stand jetzt noch nicht geschafft hat, die Zusammenfassung zur Partie hochzuladen, und uns das Spiel somit ja nicht ganz so geläufig ist, aber die netten Kollegen hier aus der Thüringer Landeshauptstadt, da trotzdem was gesehen haben, übergebe ich doch das Wort mal direkt an euch und sagt ihr doch mal, was ihr da gesehen habt und war das am Ende verdient, dass euer Ex-Spieler da für die Punkteteilung gesorgt hat in letzter Sekunde?
Ja, was man erstmal sagen kann, war überrascht, dass Eilenburg zwei Tore fängt, weil die haben irgendwie gerade gefühlt den besten Torhüter überhaupt, der relativ gut hält in den letzten Wochen. Also, das finde ich für einen Regionalliga-Keeper, also gerade gegen uns, Erfurter, wir haben ja da auch nur 0 gespielt in Eilenburg. Es gab so eine Situation, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, da war vielleicht ein Elfmeter drin, aber wurde nicht gepfiffen. Das zieht sich irgendwie auch so durch den Spieltag. Ja, das Kron zieht in den 16er Siedel, fälscht dann die Pille unglücklich ins eigene Tor. Das war das 1:1. Und dann gab es noch eine Szene, wo ein Eilenburger völlig allein vorm Tor war. Aber manchmal ist es so, man kann zu viel nachdenken, will ihm vielleicht noch einen anderen Fuß einsetzen. Und ja, somit verblasst dann die Chance und nichts passiert. Ja, das 1:2 für Eilenburg war ein schönes Freistoßtor. Der Keeper war eigentlich noch dran. Also war für mich jetzt nicht zwingend unhaltbar und war jetzt auch nicht so präzise in die Ecke, sondern noch ein paar Zentimeter weiter nach links. Ja, weiß nicht, vielleicht an einem anderen Tag hält er den, aber so war es das Tor. Und ja, wie schon angesprochen in der Nachspielzeit, Naumann klärt erst und dann schießt der 23er. Und ja, dann ist es ein Chor, der die Pille annimmt und dann mit der Hacke einfach unhaltbar und super ins Tor die Sache bringt und 2:2 am Ende. Ja, ich weiß nicht, gefühlt gab es da einen Zweikampfrekord in der Regionalliga, also 31:40. Das ist schon doppelt so viel wie in herkömmlichen Spielen fast. Da wurde wirklich gekämpft. Und das Spiel war zum ersten Mal eben, dass Hansa 2 und Eilenburg sich trafen. Ja, 4:8 Schüsse, also Eilenburg hätte da auch theoretisch, wenn sie es ein bisschen konsequenter verteidigen, da einen Sieg mitnehmen können, aber am Ende hat es halt knapp nicht gereicht. Aber ja, also Eilenburg jetzt offensiv auch ein bisschen mehr aktiv in diesem Spiel, als man es vielleicht so kennt. Vielleicht arbeiten die sich da jetzt langsam raus und Hansa arbeitet sich langsam herunter und ist jetzt momentan Tabellenletzter. Aber gut, es ändert sich ja eh jeden Spieltag.
Aus Eilenburger Sicht ist das natürlich wieder mega ärgerlich. Also sie haben die 3 Punkte da auf jeden Fall verdient, und schaffen es da irgendwie, das dann nicht über die Runden zu bringen.
Ich habe es mir dann, nachdem ihr gesagt habt, bei Sport im Osten, das ist hochgeladen, auch nochmal kurz angeguckt. Clemens, ich muss dich korrigieren, beim 2 zu 1 war das jetzt nicht ein Torwartpatzer. Der hält den Freistoß, ja, das ist einfach ein Kopfball danach nochmal, als der Ball zurückspringt. Also das ist dann natürlich unhaltbar. Und Naumann war wieder überragend. Und das 2 zu 2 war wirklich ein Billardtor. Das schießt Hansa 2 so dieses Jahr nicht nochmal, dass er dann über drei Stationen quasi erst zu Encore kommt und dann irgendwie ins Tor kullert. Also Eilenburg hätte den
War schon
Sieg, wie
glücklich,
schon
ne?
angesprochen. Bitte?
Das Tor war schon recht glücklich, aber
Ja.
ja, ein bisschen Slapstick war
Es,
dabei,
ja,
ja.
sieht ulkig aus auf jeden Fall und allein Naumann hätte es den Eilenburgern wieder mal retten können oder war gut, ja, war dran, das zu retten wieder. Aber bei beiden Toren ist es halt mega unglücklich für ihn gelaufen und ja, aber Eilenburg ist das neue Luckenwalde. Also, sie müssen es halt wieder gewinnen. Und wir reden immer drüber, wie gut Eilenburg spielt. Und das machen sie ja auch. Und sich wirklich respektabel schlägt. Aber im Endeffekt haben sie auch nur 2 Punkte mehr als Hansa Rostock 2, die seit Wochen halt nicht so gut spielen oder sich einfach nicht belohnen. Ist jetzt halt auch nicht so das Wahre. Und wer weiß, ob Eilenburg diese Serie noch so aufrechterhalten kann. Das ist halt
Was
eher die Frage.
ich mir jetzt doch vorstellen könnte mit dem Blick auf die Tabelle, dass Eilenburg so ein Tabellenschieler-Kandidat sein könnte, dass die immer mal gucken. Wir haben Chemnitz mit minus 11 Toren und den BRK mit minus 15 Toren. Also könnte auch sein, dass das in der Endabrechnung noch da eine Rolle spielen kann, ne? Das ist ja immer die Frage, aber dass man sich da auf die Abwehr vielleicht doch besser verlassen kann als bei den Konkurrenten, die auch unten drin sind.
Möglicherweise, aber was vielleicht auch noch zu sagen ist, ich glaube, beide Mannschaften wirken zumindest besser, als sie tabellarisch dastehen. Also Rostock 2 wirkt auf mich jetzt auch nicht wie ein Tabellenletzter und Eilenburg nicht wie ein 16. Also wenn ich das jetzt auch mal mit dem BRK, ja, sie haben jetzt mal gewonnen, oder auch Chemnitz vergleiche, also da gefällt mir das, was ich da von diesen beiden Mannschaften sehe, in der Regel schon deutlich besser. Und die Frage ist eben, können sie sich irgendwann dann mal belohnen? Das wird die Frage sein, das ist am Ende nötig. Es ist gut möglich, dass nur eine Mannschaft absteigt diese Saison, aber Stand jetzt wären es zwei, weil Halle auf dem Abstiegsplatz rumoxidiert in der dritten Liga. Gut, dafür sind Dresden und Aue Erster und Dritter. Die scheint es jetzt tendenziell eher nicht zu erwischen. Aber trotzdem, irgendwen wird es am Ende erwischen und jeder Punkt kann da wichtig sein. Das Torverhältnis natürlich, wie angesprochen, auch. Und da finde ich es vor allem interessant, Rostock minus 4 das Torverhältnis nur. Das ist ja schon mal ganz gut. Natürlich auch, wie auch die Offensive, alles noch ein bisschen beflügelt durch das 6-1 gegen Chemnitz. Aber man stellt die acht beste Offensive der Liga mit 16 Toren und ist Tabellenletzter. Das ist schon etwas kurios, auch wenn man die schlechteste Defensive hat mit 20 Gegentoren. Aber wenn man das mal vergleicht, 16 zu 20 und dann steht da der BRK bei 3 zu 18 und hat damit einen Punkt mehr geholt, kann man eigentlich keinem erzählen, dass das so ist. Aber irgendwie ist es so.
Ja, da
Und
hast du recht. Also gerade Chemnitz und BRK sind offensiv gerade, da ist recht wenig los und da müssen sie vielleicht im Winter sogar nochmal nachbessern. Ist vielleicht auch eine schwierige Situation, da jetzt wen zu finden, aber also offensiv kann es bei den beiden Vereinen ja schwer so weitergehen, ohne dass da ja, man sich ganz unten wiederfindet in der Tabelle.
ja, der BRK hat irgendwie das Kunststück vollbracht, am 9. Spieltag in einer Partie 66% seiner gesamten Saisontore zu erzielen. Die hatten ja nur eins bis zu diesem Wochenende. Und dann gab es jetzt immerhin mal die zwei. Also, ja, läuft noch nicht so ganz beim Athletic Club. Und ja, läuft nicht so ganz, ist, glaube ich, eine gute Überleitung zum Thüringen-Derby, denn das trifft zu einem gewissen Grad auf beide Mannschaften zu, die da aufgetreten sind. Rot-Weiß Erfurt jetzt auch im dritten Ligaspiel in Folge sieglos geblieben durch, ja, nee, sogar im vierten Ligaspiel in Folge sieglos geblieben durch das 1:1 im Derby, und beim FCC geht eben auch wenig zusammen. Es gab erst diesen einen Saisonsieg gegen Luckenwalde. Und ja, so endet das Derby 1:1. Joel Richter war es in der 18. Minute, der den FCC in Führung brachte, der sich in der ersten Halbzeit wirklich gut präsentiert hat. Und Erfurt in der zweiten Halbzeit dann aber, ja, durchaus mit einer Leistungssteigerung und sowas, dann Till Linus Schwatz in Spielminute 81 mit dem Ausgleich, und in der Nachspielzeit gab es dann noch ein brutales Foul von Max Grimm, der da Sidney Lopez Cabral mit offener Sohle komplett weggrätscht. Also, ich meine, wir alle kennen Grimms Märchen, das war dann eher Grimms Horrorfilm, was er da angeboten hat. Ich glaube, da sind sich alle einig, glasklare rote Karte gegen Max Grimm und eine Punkteteilung, mit der beide, ich sag mal, wenn man das Spiel über 90 Minuten betrachtet, nichts anderes irgendwie leben können müssen, aber irgendwie auch keiner leben können will aus sportlicher Sicht. Und ich meine, es ist ein Derby, da kann der eine Erster sein und jedes Spiel gewonnen haben, der andere Letzte und jedes verloren. Das Spiel will man gewinnen oder man ist enttäuscht. So läuft das im Fußball. Und ich würde jetzt mal sagen, da das Spiel in Erfurt stattfand und wir ja auch hier gastfreundlich sind, Benny, Clemens, fangt ihr doch mal an mit eurer Sicht auf die Dinge.
Ja, bevor ich anfange, muss ich mich kurz über Ostsport TV beschweren, denn die suggerieren, danke, dass ich anfangen darf, suggerieren mit dem Titel vor 14.750 Fans, Erfurter Junge klaut Jena Derby-Sieg. Da wird ganz klar suggeriert, dass Jena spielbestimmend und die bessere Mannschaft über 90 Minuten war, und das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Es
Okay,
ist
dann muss
einfach.
ich jetzt direkt mal reinhaken. Also 45 Minuten war Jena bestimmt, 45 Minuten war Erfurt bestimmt, würde ich sagen.
Ja, leicht besser und bestimmt. Können wir uns darauf einigen?
Erste Halbzeit Jena, zweite Halbzeit die anderen, das unterschreibe ich.
Ja, es gab ja zwei erwartbare Choreos, würde ich mal sagen, weil es ein Derby ist, vor dem Anpfiff oder während des Anpfiffs. Das geht ja immer dann teilweise länger. Und frohes Neues noch an alle, weil Funken gesprüht haben. Naja, ihr habt ja alle das Spiel gesehen. Genau, es gab jetzt, Markus hat es schon angesprochen, der FCC in der ersten Halbzeit besser. Es gab eigentlich ja von Erfurt nur so einen Zeller-Freistoß, war glaube ich so die erste Szene auch in den Highlights, der knapp, weiß nicht, er ging halt daneben, aber man könnte es als Halbchance werten. Ich habe es jetzt hier auch nur reingenommen, weil sonst offensiv jetzt nicht so wirklich viel zustande kam. Und dann schon das angesprochene 1-0. Was natürlich ein halbes Eigentor ist, weil wenn du zu zweit an Gibson dran bist, kann man ja einfach grätschen, so wie das in dem Spiel viele Spieler getan haben, und den Ball über die Seitenauslinie bringen. Ich weiß nicht, warum keiner der beiden gegrätscht hat. Das bleibt vielleicht ein Geheimnis, aber ich finde, man muss da den Gibson mehr attackieren. Also habe ich überhaupt nicht verstanden. Und der spielt einen super hohen, halbhohen Ball dann in den Strafraum. Ja, und dann der Fünflin. 5-Meter-Linie ist dann der Joel Richter, kann den Ball noch annehmen, also ist wirklich frei und ja, ballert den halt einfach rein. Also es ist halt auch vom Deckungsverhalten dann im 16er irgendwie nicht so günstig gelaufen. Ich weiß nicht, Benny, wie hast du das denn nochmal jetzt erlebt, das Gegentor, oder?
Ja, ich habe es genauso gesehen. Es ist ein halbes Eigentor. Das ist so, also es zieht sich irgendwie durch die ganze Saison vom RWE, dass die erste Halbzeit, die kannst du einfach, die brauchst du dir nicht angucken, und in der zweiten Halbzeit wird dann abgefeuert irgendwas. Das zieht sich komplett durch, außer das Pokalspiel gegen
Und ich
Gerrathal.
glaube, außer das Alcine-Gespiel, da war Erfurt in der ersten Halbzeit besser, aber das ist eine Ausnahme.
Ja, es war halt ein Derby. Du hast halt ein paar Spieler dabei, die da auch nervös sind, glaube ich. Ich glaube, deswegen haben sie auch nicht gegrätscht, das, was du gerade angesprochen hast. Das war natürlich auch sau stark gewesen vom FCC-Spieler. Dann muss in der Mitte trotzdem niemand stehen. Da muss die Deckung einfach da sein. Ich sage ja immer so schön, man lernt es in der F-Jugend schon, zwischen Ball und Mann zu stehen. Da steht gar keiner. Und das ist dann halt irgendwo dann das Gegentor. Zu einer ärgerlichen Zeit. Das ist immer eine blöde Zeit, wo das Tor dann fällt. Aber am Ende hast du das schon richtig da erörtert irgendwo. Und dann wird es halt auch schwierig in der ersten Halbzeit. Jetzt mal kurz schauen. Ja, dann wird es halt schwierig, da irgendwo dann noch den Ausgleich zu schießen, weil am Ende Sieden hat zwei, drei gute Chancen gehabt. Der wurde permanent festgehalten, er wurde gezogen, und das hat genervt. Aber sonst ist da nicht weiter viel passiert.
Was man noch sagen kann, also Ostsport TV sieht Den gibt es denn jetzt auf Gareth Bale-Niveau? Ich habe viele Spiele
Ah,
mit Gareth
das.
Bale Beteiligung gesehen. Das ist etwas, was ich in ja, keinem Universum unterschreiben würde, weil ja, wegen einer guten Szene ist man noch kein Gareth Bale.
Aber das macht auch
Das
Sport
Problem
gerne
ist, ich glaube,
mal.
un ja,
Das
unsere
ist
Sprüche, wir
genau wie
meinen das ja
Merk.
ironisch, aber ich glaube, die meinen das ernst. Und
Ja.
das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen unseren beiden Podcasts und Ostsport TV. Würde ich jetzt mal uns unterstellen. Ja, was
Klemmer
man auf
meint alles ernst, was er hier sagt bei uns. Also Klemmer meint alle seine
das.
Wortspiele ernst. Aber wir haben jetzt den Jena Gareth Bale, wir haben den Messi der Lausitz.
Ja. Ja,
Irgendwie, also Merkel ist ja
Merkel
der
ist Cristiano
Landesklassen-Ronaldo,
Ronaldo,
der
genau.
Landesklasse-Ronaldo der Regionalliga irgendwie oder Kreisliga-Ronaldo. Wer ist ein Neymar? Wer ist ein Benzema? Also da fehlen jetzt nicht mehr viele für die zwei besten Offensivtrios der letzten 10, 15 Jahre. Da fehlt nicht mehr viel. Da haben wir fast alle.
Also zum Ernst meinen von Klemmer, ich meine, Klemmer hat auch völlig ernst gemeint, wie er hier schon manchen Verein die Insolvenz an den Hals gewünscht hat, ne, live im Podcast. Ich erinnere mich da an so ein, zwei Folgen. Also, das ist normal, ne? Also bei Klemmer, dem Canceln.
Es gab noch einen super Angriff des FCC, das war der Löder, der hat den Richter, der stand ja rechts so vorm Tor relativ frei und der hat dann den Ball bekommen, aber irgendwie nur rumgetribbelt und gar nicht geschaut, dass seine Mitspieler so großartig nachrücken. Der hätte nämlich eigentlich dann einfach nur querschieben können und dann mit etwas Glück wäre es das 2-0 easy gewesen. Also ich weiß nicht, hat sich einfach vertrippelt. Das habe ich nicht verstanden, warum er die Mitspieler da irgendwie nicht sieht oder weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen kurios, aber für uns war es jetzt natürlich gut. Ne? ja, und dann, Benni, das hast du schon gesagt, es gab da noch eine schöne Aktion von Seedorf und Pronicev. Die haben da so ein bisschen Doppelpass-Action gehabt, dann ging es mal schnell. Aber ja, Seedorf knapp links oben übers Gehäuse. Immerhin mal Gefahr. Also es war auch die beste Chance von RWE. Und ja, dann auch kurz vor der Halbzeit Beek gegen Richter im Strafraum. Da hat Klingbeil irgendwie Elfmeter gefordert. Ich glaube, Beek hat ihn auch leicht am Bein berührt. So eine ähnliche Szene hatten wir im letzten Spieltag auch schon gehabt, wo wir Glück hatten. Ich glaube, hier hat man wahrscheinlich auch Glück, weil vielleicht einige das pfeifen könnten. Bin ich mir aber unsicher. Also aus den Bildern jetzt im Nachhinein wollte ich jetzt nicht schlau, ob das hundertprozentig die richtige Entscheidung ist oder.
Ja, man hätte sich nicht beschweren können, wenn es gepfiffen wird.
Letztes Jahr hat Jena jeden Elfmeter bekommen. Jetzt kriegt Jena gar keinen Elfmeter mehr gefühlt. Letzte Woche gegen Viktoria ist klare Handspiel in meinen Augen. Jetzt den. Ja, ich habe es mir dann auch ein paar Mal noch angeguckt, weil ich das gestern natürlich dann, wenn du da stehst, ey, ja, gefoult ist. Alles ein Foul, alles ein Foul. Und wenn du selbst foulst, ist niemals eine rote Karte zum Beispiel. Also es gab in dem Spiel auch kein Foul, das einer roten Karte würdig war, später noch, in meinen Augen. Ja, aber zu dem anderen Ding von Richter ein paar Minuten vorher. Ich glaube, er wollte einfach nur Schellenberg austanzen. Er wollte ihn austanzen und den Ball dann ganz entspannt reinlegen. Ja, ist nur blöd, dass er selbst so verzettelt. Weiß gar nicht, ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet, ob Löder dann wieder nachgelaufen ist und er den Ball querlegen kann, wenn Richter einfach, wenn er den Ball hat, einen Kopf hochnimmt. Ich glaube, die Qualität hat er, den dann auch reinzumachen. Also das wäre durchaus möglich gewesen. Und selbst wenn er nicht reingeht, ist er besser ausgesehen als das, was dann passiert ist. Das war halt schon ziemlich glücklich und da muss Jena meine Augen 2-0 führen. Weil solche Chancen bieten sich auch nicht so oft. Und das war irgendwie auch schon ein bisschen klar, dass ich in der zweiten Halbzeit das dann nicht so wiederholen wird, dass Erfurt dann halt besser aus der Kabine kommen wird. Sind sie ja auch schlussendlich. Und ja, die Seaton-Chance, natürlich, ich habe sie dann quasi ja von hinten gesehen, war trotzdem erschreckend schwach, was Erfurt da gemacht hat. Und wenn da das 1-1 gefallen wäre, hätte ich mir auch gedacht, boah, nee, das ist mega unverdient. Also, das sehe ich nach den 90 Minuten leider Gottes ein bisschen anders vielleicht. Aber darauf kommen wir gleich noch auf die zweite Halbzeit. Aber in der ersten Halbzeit, wenn das mit 1-1 in die Kabine geht, würde ich mir denken, boah, ey, was hatten die da für ein Schwein und wie blöd waren wir schon wieder?
Ja, also hatten wir auch von angesprochen, so erste Halbzeit, das ist nicht so unser Ding. Wir konzentrieren uns volle Power in den letzten 45 Minuten. Die erste Halbzeit gehört meistens irgendwie dem Gegner. Ja, ich weiß nicht, wenn man weiter oben in der Tabelle bleiben will, sollte man vielleicht auch mal zwei gute Halbzeiten spielen. Das wäre mal recht sinnvoll, ist aber bei uns leider aktuell nicht so der Fall. Ja, wir können ja mal zur zweiten Halbzeit
Du musst
kommen.
das mal so
Ja.
sehen. Ich bin froh, dass Jena mal eine Halbzeit gespielt hat, eine Halbzeit ganz gut und nicht nur so immer 5 Minuten und dann erst wieder 60 Minuten später. Weil die zweite
Ja, okay.
Halbzeit war genau das. Man sieht, sie sind bemüht, aber dann irgendwann haben sie die Hose voll und kriegen Angst. Angst vor der Angst und Angst vor sich selbst, weiß ich nicht vor was genau, weil sie hätten ja keine Angst vor Erfurt großartig haben müssen, dass sie Chancen haben werden, war klar. Und da hat aber Erfurt halt die individuelle Qualität dann so ab der 65. Minute rum wirklich mal aufs Parkett gebracht, hat ja zwei, drei große Gelegenheiten, bis dann schlussendlich irgendwann das 1:1 fiel, was zu dem Zeitpunkt ja dann auch überfällig war. Aber Jena hat ja eigentlich keine Torchance mehr gehabt.
Also mich
Ja,
hat es auch komplett
das.
gewundert. Also man hat nach 5 Minuten schon gedacht, dass warum stellen die sich jetzt komplett hinten rein? Das war irgendwie, die haben eine gute Defensivarbeit geleistet. Das kann man halt bis zu dem Gegentor halt sagen. Aber warum haben sie das getan? Hat keiner verstanden so.
Ja, es gab ja dann Elver, der ein bisschen zögert, also ist die erste Chance eigentlich des zweiten Durchgangs, der zögert so ein bisschen beim Abspiel, war sich irgendwie nicht unsicher, findet dann aber doch die Linus Schwarz, der herbeieilt und volle Kanüle an den Pfosten, ja, das Ding trischt. Also das hätte der Ausgleich sein können, war jetzt eigentlich auch die erste Chance, glaube ich, im zweiten Durchgang. Dann gab es noch eine Halbchance von Kraus, der aber direkt auf Schelle, ja, es war jetzt nicht so druckvoll von ihm geschossen, aber das war, glaube ich, so das Einzige und
Da sind wir ja schon in Minute 75 oder so, da muss man ja auch
ja,
dazu
das
sagen.
stimmt
Also
schon.
das
Da,
war
also,
generell das ganze Spiel, wer da halt besser war, wir bewegen uns da in einem Rahmen von, das war eigentlich ein absurdes, wenn man das als objektiver Zuschauer guckt, ein richtiges Scheißspiel. Das war halt Fouls, gelbe Karten und was für die Fußballliebhaber innen. Also schön war das Spiel nicht anzusehen, war relativ chancenarm und auch in der zweiten Halbzeit.
ja, es waren, ich glaube, wie gesagt, diese Latten-Pfosten-Dinger, die werten das Spiel vielleicht mehr auf, als es im Endeffekt war. Es ist natürlich von der Atmosphäre her, das rechnet man rein, aber du hast recht, würde ich auch zustimmen. Wenn man das jetzt rausrechnet, hier Derby und was weiß ich, Zuschauer, dann war das jetzt nicht unbedingt das Spiel des Spieltags vom Fußballerischen, was wir auf dem Platz dann letztendlich gesehen haben. Also, natürlich ist es ein Derby, aber man muss es ja auch mal ausklammern und einfach das Sportliche bewerten und dann, ja. Also würde ich schon zustimmen. Ja, wir haben dann die eigentlich schon die 81. Minute und der eingewechselte Cabral schlägt dann, Freistoß war es, den Ball in den 16er und ja, unser neuer Mittelstürmer, Linus Schwarz, dann köpft ein zum verdienten Ausgleich. Der Torwart war noch leicht dran. Also, aber ich glaube, das war, oder er war noch leicht dran.
Na,
Jetzt
es
habe
war
ich es
wirklich
falsch
eine
im
kurze
Kopf. Ja,
Distanz. Das
aber
war
es war zu, ja gut, den kannst du
Distanz,
wahrscheinlich
ja. Das
so,
aber auch.
ja.
Sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Also auch eine witzige Situation, das hat man ja an den ganzen Highlights und so nicht gesehen, weil direkt vor dem Freistoß musste Kunz kurz behandelt werden. Da gab es ja
Ja.
davor so eine Seatengelegenheit, da sind die leicht aneinander gerasselt und dann, bevor der Freistoß gerieben wurde, hat er sich kurz hingelegt und musste behandelt werden. Und ich war kurz davor, ich habe mir extra auf die Zunge gebissen, ich war kurz davor zu sagen, jetzt fällt's, weil so eine Scheiße passiert uns immer. Kunz ist kurz benommen oder sonst was und dann fällt das wirklich. Und es war wieder mal so klar, weil du hast wieder mal eine Standardsituation gehabt oder wieder mal eine Situation, in der dann, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber in der dann Muyomo halt verteidigen muss. Und das ist kein Verteidiger. Und er muss dann Schwarz einfach zustellen oder ein bisschen mehr bedrängen, dass der nicht so frei zum Kopfball kommt, weil dann ist das eine ganz andere Situation, wenn dann Stritzel oder ein Butzen oder sonst wer steht oder ein Gibson, wie auch immer. Aber dass da halt Muyomo stehen muss, der ist halt nicht der Defensivspezialist, ist viel zu weit weg, will den Ball rausköpfen, kommt nicht hin und dann steht er halt komplett frei da. Wenn da ein anderer steht und einfach
Ja.
Schwarz ein bisschen bedrängt, dann geht das Ding nicht rein.
Dann ging es weiter, eine Einzelaktion eigentlich von Elfer. Ich fand, der hat da schön gewirbelt, war auch überall auf dem Platz mal zu finden. Hat so eine Art Kunstschuss irgendwie dann ausgepackt, der die Latte touchiert. Also war jetzt nicht so gefährlich wie der Schuss von Tilius Schwarz, der an den Pfosten ging, aber immerhin so eine gute Chance. Und
Das war komplett
ja,
unerwartet. Das habe ich dir ja noch im Stadion gesagt,
ja.
dass. Also er hat eigentlich alles richtig gemacht. Wenn der Ball dann 1 Meter weiter unten landet, dann ist er drin.
So eine Situation hatten wir auch schon mal, glaube ich, mit Elva letztes Jahr. Im Rückspiel in Jena. Oder mit einmal aus dem Nichts so ein Ding auspackt, alle denken, ach ja, der Ball geht vorbei. Und dann kommt er immer mehr aufs
Ich
Tor,
glaube,
immer
er
mehr
wurde da
aufs Tor.
ausgewechselt, ne? Das war das, ja.
Oder
Eingewechselt, Entschuldigung, ich meine
eingewechselt,
eingewechselt,
ganz
genau,
spät,
ja.
glaube ich. Ich glaube, irgendwie so war das. Und dann war ja noch fast das 3:2, wo ich mir dachte, wo hat denn der den jetzt hergenommen? Und das war auch so eine Situation. Ich habe im ersten Moment so gar nicht gecheckt, wie der Ball fliegt. Und dann so, oh. Okay, Latte, Gott sei Dank, pfeif ab. Danke.
Ja, dann gab es noch eine schöne Flanke von Cabral, der hier wirklich gute Flanken oder Standards bringen konnte. Aber ja, Seaton köpft, aber Kunz hält dann wirklich sehr gut.
Sau
Also
stark.
war
Es
wirklich
war von
stark auf dem
beiden sau
Pfosten, muss
stark.
man sagen.
Den habe ich drin gesehen. Er war leider nicht drin. Hat natürlich euer Torwart richtig sau stark gemacht. Ah, da siehst du halt auch die Kopfballgefahr, was von Sieden ausgeht, weil er auch nicht gerade der Kleinste ist. War schon
Ja,
gut.
Seaton hat jetzt irgendwie gerade so ein bisschen so die Torflaute, die aber bei unserem Verein gerade generell ja, vorherrscht. Ja, dann gab es ja die rote Karte für Grimm, der jetzt erstmal Zeit hat, Märchen zu lesen.
Keine rote Karte. Ganz klar
Das ist, wenn
dunkelgelb.
das keine
Das ist
rote
die
Karte ist,
roteste rote
also.
Karte des Spieltages, die neue Rubrik.
Ach, Quatsch! Das war doch kein Foul. Ja, natürlich ist es eine rote
Geht voll
Karte.
rein, ja.
Natürlich ist es eine rote Karte.
Ich sehe
Außerdem
das
ist
wie
es gelb.
Markus, keine rote Karte. Ganz klar.
Du
Fair.
widersprichst gerade dem Falschen, Clemens, Luca. Du
Nee, nee, ich
verwechselst die
finde,
beiden,
nee, nee, ich finde
widersprichst
das
Lukas.
grundsätzlich, ich find das grundsätzlich gut. Gegen Erfurt, das Spiel, da kann man mal so rein. Nein. Gut, war rote Karte.
Ja,
Ja.
war schon rot. Im ersten Moment habe ich das halt auch nicht so gecheckt, weil ich so dachte, ach komm. Weil davor musste ja auch schon Felsberg, glaube ich, war es, ausgewechselt werden nach einem Zweikampf. Also wenn wir schon nicht die 3 Punkte holen, dann, naja.
Ja, also war aber auch wirklich eine, war wieder so an der Mittellinie, hatten ja ein paar Spiele vorher, hatten wir das ja schon besprochen, war eigentlich ähnlich. Ja, genau.
Sinnlos.
Ja.
Aber ich meine,
Es ist
die Luft war
Derby,
eh raus, ja, die Luft war
ja,
eh
aber in der
raus.
Nachspielzeit muss nicht sein. Ja, ich habe mir noch notiert, Thüringens Nummer 1 macht sich allmählich auf den Weg Richtung oberes Mittelfeld und rutscht ab auf Rang 4, während Theis auf Platz 15 verbleiben muss.
Was ist denn Thüringens Nummer 1 für
Naja,
euch?
pass
Wenn wir
auf.
da die ganze, wenn wir jetzt die ganze, Histo lassen wir die Historie außen vor, weil dann
Ja,
wäre
nur
das Ding
die
ja schon
Tabelle lügt
geklärt.
nicht, die aktuelle Tabelle. Die Historie ist
Also,
völlig egal.
ach, die ist völlig egal. Das geht
Naja,
immer jede
Bremen ist die
Saison.
Nummer 2 aktuell, klar.
Ach so, okay. Dann, also ist ja ganz klar, dass wir letztes Jahr die Thüringens Nummer 1 waren, eigentlich auch immer die Jahre davor, außer 3, 4 Jahre, wo ihr in der dritten Liga wart, sonst immer Thüringens Nummer 1 gewesen seit, weiß ich nicht, den 90er Jahren, außer in 4, 5 Jahren. Bin auf
Das
der
ist die
Rechnung. Das
Tabelle. Am Ende geht es um das Aktuelle, oder Ja.
nicht?
Ach
Finde ich auch.
so, ach so, jetzt wird das wieder so gedreht.
Das ist
Okay.
eine dynamische Tabellenlage.
Ach so, ach
Genau.
so, ist
Ja, ich
dynamisch.
fand
Na,
doch.
wir reden wieder nach 34 Spieltagen, wenn er am letzten Spieltag irgendwo verkackt, wir zu Hause gegen Einburg in der 90. 1 Punkt holen und deswegen wieder an Erfurt vorbeiziehen.
Und Cottbus am Ende wieder Erster ist.
Das ist mir doch scheißegal. Jena wird nicht mehr Meister. Das Ding ist schon lange für mich abgehakt. Mir geht's nicht, das ist mir komplett egal. Wir sollen die Saison irgendwie zu Ende bringen. Die sollen gut wirtschaften dieses Jahr. Das ist wichtig. Im Pokal weit kommen und vor, also weit kommen, sollen den Pokal gewinnen, bitte. Und sollen irgendwie am Ende vor Erfurt landen.
Gut,
Wir müssen
Wirtschaft in
eh.
Thüringen ja so ein gewisses Thema.
Digga, Cottbus ist jetzt auch nicht so auf Rosen gebettet. Also jetzt machen wir hier ganz halblang, ne?
Weißt du, es gibt noch
Also,
einen anderen thüringischen Verein.
ja, Meusewitz. Den anderen, den dritten, da kenne ich nicht.
Ja, was ich noch interessant fand, war so die PK nach dem Spiel. Da hat ja der René Klingbeil gemeint auch, dass sie in der ersten Halbzeit besser waren und zweite RWE besser und sie wollen die Leistung fürs nächste Spiel konservieren. Also sie tun alle Spieler in den, ja, in die Eistonne. So, das entnehme ich diese Aussage. Ja, und Fabian Gerber hat auch gemeint, richtig guter Trainer. Und ja, Ken Gibson hat sich eine Zerrung geholt, eine leichte, glaube ich. Weißt du vielleicht mehr, Markus, ne?
Bis jetzt
Und ach
noch
so,
nicht. Also Jury is still out, das wird in
okay.
den nächsten Tagen kommen.
Naja. Und ja, hat gemeint, die Bälle hätte man mehr festmachen müssen und auch mehr Entla für Entlastung. Sorgen hast du ja auch jetzt angesprochen, dass im zweiten Durchgang jetzt nicht mehr so viel, oder die eine Chance war es, ne? Genau.
Ja, die
Und
Mini-Gelegenheit, aber eine
ja.
richtige Chance. Also von Kraus hat man sich das typische Kraus-Spiel gesehen oder so.
Ja, aber in der ersten Halbzeit hat man, fand ich ihn schon sehr auffällig auf der
Als
Links, oder? Also
Aktivposten
als aktiv,
ja, aber in
ja.
der zweiten Halbzeit hat man einfach
Dann,
gemerkt,
ja.
das ist kollektiv offensiv halt. Es war halt nichts da, haben sich halt selbst in die Hose gemacht irgendwie, weil sie davon, vielleicht können wir es ja wirklich gewinnen. Keine Ahnung.
Ja, Fabian Gerber hat halt noch gemeint, ein Top. Regionalliga haben wir hier gesehen und dank an den Fans und gutes Spiel auch in der Halbzeit 1, würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Und ja, Powerplay, einige gute Chancen, Pfostenlatte und hätten auch nicht unverdient gewinnen können, dank der zweiten Halbzeit, hat er noch gemeint. Ja, es gibt noch ein paar Verletzungssachen. Genau, Felsberg hat sich jetzt einen linken Oberschenkel, lief dann ja humpelnd vom Feld und ist jetzt auch eine leichte Zerrung wohl erstmal, also wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte. Und im nächsten Spiel wird dann gegen Greifswald wohl ein bisschen umgebaut. Also Robby wird dann wahrscheinlich geschont in Greifswald. Und Sidney Lopez-Cabral hat sich auch eine Verletzung noch im Derby jetzt zugezogen, musste
Upsi.
ausgewechselt werden wegen dem groben ja, V-Spiels, dicken Knöchel. Konnte aber jetzt schon Rad fahren. Ich weiß nicht, wie stark eine Verletzung ist, dass man danach einen Tag später schon Rad fahren kann oder
Nicht stark genug, scheinbar.
anscheinend nicht. Aber ja, und Kanica Elva wird auch jetzt, hat heute das Training ausgesetzt und hat einen Pferdekuss abbekommen, aber weiß ich nicht. Das ist ja auch eher nicht von Dauer und temporär. Ja. Was wollt ihr noch
Immerhin haben wir
sagen?
den Kampf gewonnen. Immerhin haben wir den Kampf gewonnen.
Aber 3 Punkte gab es für euch alle nicht. So.
Ja, ich würde mal sagen, dass uns der Punkt mehr bringt als euch. Ihr könnt ja dann auch froh sein, dass ein Ex-Erfurter euch den drittvorletzten Platz da ja, vereidelt hat. Und ja.
Was man noch sagen kann, dass Markus vorhin angesprochen hat, dass es jetzt nicht so das Leckerbissen war. Die Statistik spiegelt es auch ganz gut wider, überraschenderweise. Erfurt mit 3 Schüssen aufs Tor und die andere Mannschaft mit 2. Also das zeigt jetzt nicht irgendwie, dass da viel Offensive großartig da war. Okay, Pfosten, Latte, das hat man immer mal drin. Ja, Fouls haben beide viel gemacht. Erfurt hat ein bisschen mehr Freistöße. Ja, der FCC hat mehr Zweikämpfe gewonnen, gelbe Karten 4:4 und eben noch plus die eine rote. Also das, da seid ihr an uns vorbeigezogen, wahrscheinlich in dieser
Forza FCC.
faule Statistik. Genau, aber ja, in der Tabelle, Erfurt rutscht etwas ab und ja, die andere Mannschaft bleibt festgemeißelt erstmal auf Rang 15. Nächste Woche sieht es ja eh wieder alles anders aus, würde ich jetzt mal meinen.
Genau, dann hat Erfurt einen Punktabzug, weil die Insolvenz dann doch nicht weil die dann doch irgendwie durchkommt. Und ja, naja, da kommt Rolle Rombach zurück und man
Ja,
reißt das Ruder an sich.
das lese das, ja, das sind auch immer diese Kommentare, die ich
Also ich glaube, da
irgendwo
könnt ihr auch mal
lese.
ganz still
Ja,
sein. Also das, weil
dass
das ist
bestimmte
ja.
Personen e.V. von GmbH nicht trennen können aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, aber das fällt vielen Menschen im Internet schwer, das zu unterscheiden. Der Grund hierfür ist wie immer unbekannt. Mulder und Scully müssen ermitteln. Ja,
Naja. das Internet ist ein magischer Ort. Ich glaube, das wissen wir alle.
Neuland, Neuland, das ist.
Das sowieso auch. Ich hoffe, wenn wir gleich Pause machen, löschen wir das nicht. Aber vorher habe ich noch eine Quizfrage an euch. Und zwar, ich bin gespannt, ob es jemand von euch weiß. Was haben der SC Freiburg, Juventus Turin und Rot-Weiß Erfurt gemeinsam?
Freiburg hat ja nicht so die Geldprobleme, ne? Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Cottbus und Jena melden Ahnungslosigkeit. Was sagt Erfurt?
Ach, ich könnte
Zumindest
jetzt
ich.
irgendwas raten. Vielleicht in den letzten 3 Spielen am wenigsten Tore in der Liga geschossen, aber das kann ich hinhauen, glaube ich nicht. Wenn nur
Nee,
geraten.
diese 3 Vereine haben gemeinsam, dass sie alle einen Spieler unter Vertrag haben, der am 20.11.2018 in der CGK Arena von Genk beim Länderspiel zwischen Italien und USA sein Länderspieldebüt gegeben hat. Das war nämlich Vincenzo Grifo, der Freiburger, Moise Kean von Juventus Turin und Romain Gall, der jetzt bei Rot-Weiß Erfurt unterschrieben hat, hat 6 Minuten Länderspielerfahrung für die USA und war jetzt beim Derby noch nicht dabei, kann unter anderem auch auf 87 Spiele in der schwedischen Allsvenskan zurückblicken, 7 Europa-League-Spiele für Malmö. Und der ist jetzt irgendwie bei Rot-Weiß Erfurt gelandet. Und da frage ich einfach mal, wenn wir schon da vereinsnahe Leute hier haben, wie kann man sich das leisten? Weil also ganz günstig kann der nicht sein. Ihm wurde ja auch schon aus dem Hotelzimmer Schmuck im Wert von 100.000 Euro geklaut.
Das ist
Das
falsch.
Euro, ja.
10.000 Euro wurde klargestellt.
Hat der Pressesprecher ergänzt. Also es kam in den Meldungen irgendwie falsch rüber, was
Ach, die eine
die
Null hin
offiziellen.
oder her.
Ja, das ist halt der Journalismus in
Die
Thüringen,
eine
diese
Null hätte ich auch
Qualität.
gerne mehr.
Ist halt MDR.
Nee, dann danke für die Klarstellung an dem Punkt. Aber trotzdem, also ist ja so ein Mann, wo ich mir sage, wow, wirkt jetzt nicht wie der typische Regionalligaspieler. Und in Erfurt tut man ja immer so, als müsste man da ja kleine Brötchen auch finanziell backen. Wie kann so ein Mann zum Verein kommen und was kann er bewirken? Wann wird er spielen können? Könnt ihr da ein bisschen was zu dem Akteur sagen?
Ja, so viel ist es eigentlich gar nicht. Er hat jetzt ein paar Wochen mittrainiert mit noch jemandem anderes, der aber nicht verpflichtet wurde. Und ich glaube, unser Trainer ist ja bekannt, dass er so Nordamerika, USA irgendwie Connections hat, so wie man das wahrnehmen konnte in den letzten Jahren. Und ich denke, da ist es dann auch irgendwie dieser Transfer, dieser ablösefreie Transfer und war ja auch vereinslos, sonst wäre es ja nicht jetzt gegangen, dass der zustande kam. Ich denke einfach, man will offensiv sich noch breiter aufstellen. Ja, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Einerseits vom Finanziellen her ist es vielleicht das Letzte, was jetzt noch geht. Und man kann vielleicht jetzt im Winter deshalb nicht mehr, falls irgendwie bestimmte Dinge sind, reagieren. Weil ich denke, wir haben zwei gute Stürmer, auch wenn der eine gerade ausfällt. Ich sehe halt eher die Mannschaft in der Pflicht, dass auch mal so ein Tillinus Schwarz zum Beispiel oder auch andere Offensivspieler, gerade unsere Außenstürmer, dass die auch wieder jetzt in Form kommen und auch Tore beisteuern. Also so unbedingt zwingend notwendig fand ich den Transfer nicht. Ich habe mich natürlich gefreut, hat einen hohen Marktwert und Malmö ist jetzt auch ein Verein, den man natürlich kennt. Ja, aber wird man sehen. Also ich weiß, er hatte jetzt im Derby noch keine Spielberechtigung. Ich weiß nicht, wie lange dieser Prozess ist, wie lange sowas dauert, aber ob er dann im Greifswald schon theoretisch fürs Spiel gemeldet werden kann, ist jetzt für mich fraglich, aber er wird uns
Zumindest.
bestimmt verstärken und ja, ich bin mal gespannt einfach.
Also er ist fit. Das hat Fabian Gerber gesagt. Er ist einsatzbereit. Und ihr dürft ja auch immer nicht vergessen, das Ganze drumherum mit Fabian und Franz Gerber, die haben halt eine mega krasse Connection. Die sind total vernetzt. Und ich glaube nicht immer, dass das Geld da im Vordergrund steht. Also ich denke gerade, dass Franz Gerber war ja auch in Kanada aktiv gewesen. Also da hat er wirklich nach Nordeuropa, wie es Clemens gerade schon gesagt hat, der ist halt vernetzt dahin und vielleicht spielen da auch ganz andere Faktoren eine Rolle. Man weiß es halt alles nicht. Ich würde das nicht immer so auf das Geld begrenzen.
Ja, was man sagen muss, es gibt auch viele Vereine, die rein vom, ja, was sie in den Kader an Gehältern zahlen, sind ja die meisten vor Erfurt. Und wir haben halt wir haben Stimmung zu bieten und auch andere Dinge. Ich glaube, da lassen sich auch einige anlocken, ob man jetzt irgendwie bei einem Berliner Verein spielt vor irgendwie 700 Leuten oder hier vor 6.000 bis 7.000 meistens. Da vielleicht verzichtet man dann eher auf ein bestimmtes Gehalt und so könnte ich mir das vorstellen, ja.
Schon sehr fußballromantisch, also.
Das ist sehr romantisch. Also Cottbus hat zum Beispiel auch 5.000, 6.000 zu bieten und konnte kein Bronny-Chef finanzieren. Sorry, aber das hat schon eine Geldsache und Erfurt ist nun mal nicht die, in meiner Opinion und von den meisten einfach nicht diese graue Maus oder diese, oh, wir müssen so sehr aufs Geld achten, die sie sich oftmals geben. Bei aller
Aber
Liebe nicht.
wenn du gerade Bronicev anspielst, ist auch nicht mein Lieblingsspieler, absolut nicht. Mir persönlich.
Verständlich.
Das, ja. Und letztlich hat er auch in einem Interview gesagt, er hat sich für Rot-Weiß entschieden, weil ihn Fabian und Franz Gerber davon überzeugt haben, für Erfurt zu spielen und nicht für eine andere Mannschaft, weil das Konzept einfach in Erfurt besser läuft als bei anderen Mannschaften. Da muss man halt letztlich auch die gute Arbeit von den Gerbers sehen, die sportlich erfolgreich waren und die sportlich so ein großes Know-how mitbringen, dass man das mit Geld irgendwo nicht aufwiegen kann. Ich will nicht damit sagen, dass Geld überhaupt gar keine Rolle spielt. Das sind alles die Hauptjobs, ja, die leben davon und die sollen noch Geld verdienen. Aber am Ende, wenn eine gute Theorie da ist und wenn das gut rübergebracht wird, dann geht man halt letztlich auch zu einem Verein, wo dann mal mehr als 200 Leute im Stadion sind vor allem und wo das Fußballspielen dann irgendwo auch Spaß macht. Das kann ich mir am Ende so nur vorstellen. Also ich glaube nicht, dass jetzt wir ein Millionenclub sind, ja. Da würde ich gerne hinwollen. Aber ich glaube, so zu 100% nur auf das Geld das Ganze mal abzuwiegeln, da würde ich nicht mitgehen.
Also sportlich fair muss man auf jeden Fall sein. Es wäre jetzt auch falsch zu sagen, die leisten dann eine Scheißarbeit. Die beiden Gerbers, vor allem Fabian Gerber, leistet eine super Arbeit mit der ganzen Mannschaft. Aber das, was Luca auch schon so zum Teil angesprochen hat, mit, wie seht ihr das mit dem, wir sind eine graue Maus der Liga, wir wollen gucken, dass wir im oberen Tabellenmittelfeld spielen. Ich habe auch schon aus Erfurter Kreisen gehört, dass das schon so ein bisschen, naja, lasst die Gerbers mal reden, so ein bisschen hingenommen wird und dass das so ein bisschen weggelächelt wird, weil eigentlich weiß man ja schon, dass Erfurt da auch mit oben angreifen will, oder? Denkt ihr das nicht? Ja.
Ich habe das in unserer letzten Folge angesprochen, dass mich zurzeit ein bisschen stört, dass in den Medien gesagt wird, ja, wir sind nur eine Mittelfeldmannschaft, weil das nimmt irgendwo nicht den Druck der Spieler, das redet die Spieler klein. Und das nervt mich so ein bisschen, weil
Also, dass das, sorry, dass
Franz,
das die Erfurt-Verantwortlichen gegenüber den Medien gesagt haben, oder
genau,
wie jetzt?
Franz
Ja,
Gerber hat
okay.
es gesagt, hat es bei der Zeitschrift mit den vier Buchstaben gesagt. Ich sehe es halt nicht so, weil wenn die Mannschaft jede Woche gerade von den Fans halt angepeitscht wird, die merken ja auch, dass schon längst was entstanden ist. Es geht ja nicht darum, dass was entstehen soll. Es ist ja in den letzten 2, 3 Jahren extrem viel entstanden in Erfurt. Und du hast den Rückhalt der Region vor allem auch wieder. Du hast dann da zwei Leute, die wirklich das Know-how auch mitbringen. Also ich sehe uns schon, also wir haben ja gesagt, worauf wir uns geeinigt haben, wir müssen auf jeden Fall die Insolvenz beenden, das ist Thema 1. Wir dürfen nicht absteigen. Ich glaube, davon redet überhaupt gar keiner mehr. Die dritte Sache ist mal endlich wieder den Thüringen-Pokal zu gewinnen. Wenn wir die drei Sachen jetzt dieses Jahr, die Saison, ja, du schüttelst mit dem Kopf jetzt, Markus. Aber wenn wir die drei Sachen schaffen würden, wäre das ein riesengroßer Erfolg für den Verein. Und dann kann man auch wirtschaftlich ganz anders aufbauen, als wir es gerade in der Insolvenz sind. Das hängt halt immer noch am Fuß dran, wie ein Klumpen. Und wenn die drei Punkte beendet sind, ja, dann sehe ich alles komplett nach oben hin offen. Trotz alledem sehe ich Erfurt aktiv unter den ersten 5 Plätzen am Ende der Saison.
Wenn ich mal eins dazu sagen dürfte, einfach nur mal so, weil ich's interessant finde, auch mal zu erwähnen. Vorhin wurde ja die unbestreitbar gute Arbeit von Franz und Fabian Gerber ausgelobt. Gehe ich völlig mit. Hervorragend, was da vor allem eben Fabian macht. Das sportliche Know-how, was vorhin angesprochen wurde, haben sie sich natürlich alle beide in Ingolstadt geholt, wo der eine jahrelang Spieler war, der andere auch für ein Jahr hier gespielt hat. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer mal ein bisschen Markus ärgern. Dankeschön.
Mit deinen Scheiß-Wessi-Vereinen,
Boah,
die interessieren niemanden.
oh
Die
ja,
interessiert,
jetzt geht's wieder
niemand
los.
interessiert hier Ingolstadt wirklich nicht. Also wirklich überhaupt nicht.
Also ich glaube, die Damen vom Jena werden das anders sehen nach der 3-0-Niederlage.
Ja, und nach dem Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde sehen sie Ingolstadt darin auch wieder anders. Also.
Ja,
So,
also
Entschuldigung, musst
ich
du kurz
sag
mal wieder
mal so,
reinstechen.
bevor sie den Wessi-Hass gibt, in Westdeutschland kann man auch zufrieden sein mit dem 15. Tabellenplatz. Ich weiß nicht, ob man das in Jena ist. Ich denke eher nicht.
Beides nur
Okay, Momentaufnahmen.
zu dem Ding. Es nervt mich jetzt schon wieder, wenn ich da von vielen Jena-Fans höre, ja, werft den Klingbeil raus, die steigen nicht auf, ja, dann steigt man halt nicht auf. So, mein Gott, steigt es halt nicht auf. Es wollen viele dieses Jahr aufsteigen und sie wirtschaften jetzt nicht über dem, was sie zur Verfügung haben, was das Gehalt zumindest angeht, was das ganze Budget angeht. Und wenn sie dann halt nicht aufsteigen, ist es halt so, es ist besser, als wenn sie jetzt versuchen, All-In zu gehen, Minus machen ohne Ende, was die Gehaltskosten und sowas betrifft, und dann nicht aufsteigen. Dann lieber sagen, okay, ganz ehrlich, fuck it. Zumindest von meiner Seite aus, klar, das dürfen andere auch anders sehen. Ich habe ja vor der Saison auch gedacht, Jena wird Meister. Jetzt werden wir es halt höchstwahrscheinlich nicht, zu 99,999%. Und das ist aber auch okay.
Ja, also klar, von meiner Seite natürlich auch nur Benta. Ich glaube, dass Jena sich da noch nach oben orientieren würden in der Tabelle. Da sind sich ja alle einig. Aber ich wollte vielleicht noch abschließend, bevor wir dann wirklich in die Pause gehen, noch eins kurz zu dieser Thematik sagen. Also natürlich möchte ich das nicht nur aufs Geld abstellen, was da Pull-Faktoren sind, um Spieler nach Erfurt zu bekommen. Natürlich gehört da viel zusammen. Aber was ich da wirklich sehe, ist halt wirklich das Know-how von Franz und Fabian Gerber, dass man vielleicht auch sagt, okay, wenn mir das Projekt wirklich als Spieler deutlich besser gefällt als ein anderes, wo ich vielleicht etwas mehr Geld bekomme, sehe ich das durchaus als Faktor. Ist natürlich auch immer die Frage, um wie viel Geld es geht, weil man muss auch bedenken, in der Regionalliga bekommt man jetzt keine Summen wie in der ersten Bundesliga, wo man ehrlicherweise sagen kann, ist egal, so viel Geld kann ein Normalsterblicher in seinem Leben eh nicht ausgeben. Aber was ich tatsächlich, und da mache ich mich jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen unbeliebt, aber dazu sehe ich einfach das Ganze auch zu sehr als Business leider mittlerweile, was für mich absolut kein Faktor ist. Den ihr jetzt genannt habt, ist, dass man da vor 6.000, 7.000 Fans spielt. Das ist sicher geil, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das größere Gehaltseinbußen wettmacht, wenn es nicht dazu halt irgendwelche sportlichen Vorteile hat. Weil im Endeffekt ist das der Hauptjob von den Jungs. Die verdienen sicher teilweise kein schlechtes Geld, aber eben auch nicht so, dass sie danach ihr ganzes Leben machen können, was sie wollen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das größere Unterschiede wettmacht, vor 6.000 Leuten zu spielen als vor 300 in Altklinike, auch wenn es natürlich cool ist.
Ja, ich meine, das ist, aber dass es definitiv ein Faktor ist, der mit reinspielt, könnte ich mir vorstellen, in Spielerverhandlungen. Also, das ist einfach was, was man als Verein anbieten kann, was vielleicht andere jetzt nicht so haben. Und bestimmt hat es bei zwei oder drei Spielern einen Ausschlag gegeben. Weil natürlich, man ist nur Spieler auf Zeit, dass man dann irgendwann auch in andere Ligen wechselt, wie Aaron Manu, etc. Das ist natürlich klar, aber ein oder zwei Jahre kann sowas auch gut gehen, finde ich.
Klar, es kommt auch drauf an, wenn mir jetzt jemand, wenn es da irgendwie um 100 € sage ich jetzt mal im Monat geht, sage ich so, würde ich vielleicht als Spieler sagen, okay, aber wenn ich jetzt weiß, so eine Mannschaft ohne große Zuschauer zahlt mir 2.000, 3.000 € mehr im Monat, dann bin ich ehrlich, dann würde ich sagen, gehe ich halt doch eher dahin, weil es mir das Leben einfacher macht. Und ja, sie haben jetzt gute Leute geholt, wir werden sehen, wie die Saison ausgeht, wird spannend zu sehen sein. Ihr habt ja schon so gesagt, ich glaube, Benny war es, dass du dir gut vorstellen kannst, dass der Meister am Ende aus der Region Berlin-Brandenburg kommt. Wir werden es sehen, es ist noch sehr, sehr viel Fußball zu spielen. Habt ihr denn noch was, bevor wir dann in die Tipps gehen, wo ihr natürlich auch gerne noch was sagen könnt, aber so, wenn wir den Spieltag zusammengefasst haben, habt ihr denn noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt?
Ich will
Nein,
auf Toilette, mach mal
nein.
hier Pause.
Ich glaube, es ist jetzt wirklich sehr viel analysiert worden über dieses Spiel.
Ja gut, wir sind ja jetzt dann wirklich die letzten Minuten auch so ein allgemeineres Gespräch dann abgerutscht, was denke ich auch ganz nett ist. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Pause und dann tippen wir den 10. Spieltag und wir schauen ganz kurz noch auf den Brandenburg-Pokal. Bis gleich. Und damit schauen wir gleich noch auf den 10. Spieltag und tippen den auch. Aber vorher, wie angekündigt, kurzer Blick auf den Brandenburg-Pokal zunächst. Das, was euch brennend interessiert und morgen natürlich auch noch volle Relevanz hat, wenn ihr die Folge hört. Also aus unserer Sicht morgen. Der FC Strausberg liegt gerade mit 0:2 hinten gegen den BSC Preußen 07 im Brandenburg-Pokal. Aber morgen dann fast alle Spiele der nächsten Runde und so auch die drei Spiele der Regionalligisten und der FC Energie Cottbus ist um 13:30 Uhr beim Landesligisten SG Phoenix Wildau 95 gefordert. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder? Markus, Wildau macht das.
Ja, sag's ja, muss ich auch nicht so sagen. Wurzer Wildau. Luca
Ihr
verzieht so
Schmerzen.
langsam die
Ihr habt schon wieder
Miene.
Schmerzen. Na, ist
Ja,
egal.
Cottbus macht das schon.
Ja,
Lieber
danke,
Phönix aus
Kucke.
der Asche dann, ne? Und dann geht's ab.
Kehle aus der Asche.
Mann, müssen wir zwei Clemens hier haben? Naja, auf jeden Fall Phönix Wildau. Nee, also ich hab's schon ein bisschen gerade in der Pause gesagt. Wäre das nicht gegen Energie, so, sondern gegen Kern Babelsberg, würde ich hier sowas von auf Phoenix Motherfucking Wildau tippen. So natürlich für Energie, aber Gerdaner muss man auch mal anerkennen.
Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Cottbus wird das Ding irgendwie nach Hause bringen. Vermutlich auch recht souverän. Und um 15 Uhr spielen dann die anderen beiden Regionalliga-Vertreter. Und einer davon hat eine auf dem Papier nicht so leichte Aufgabe, denn Luckenwalde ist zu Gast beim VfB Grieschow. Und die kennen wir ja bekanntlich aus dem Brandenburg-Pokal, auch in der Oberliga immer wieder recht weit von dabei sind. Momentan Tabellenvierter in der Oberliga Süd nach 8 Spielen. Könnten die ein Stolperstein sein für Luckenwalde? Was sagt ihr denn?
Ich meine, Cottbus 2 ist halt nun mal irgendwo VfB Grieschow und umgekehrt. Also im Ernst, das ist natürlich brandenburgischen Landespokal für so einen Regionalligisten. Solange es nicht ein anderer Regionalligist wird, somit das härteste Los. Grieschow ist nun mal spielermaterialtechnisch einfach wirklich sehr, sehr gut aufgestellt für den Oberligisten. Jedes Jahr vorne mit dabei, wie du schon gesagt hast, das wird keine leichte Aufgabe. Ich gehe natürlich trotzdem mit Luckenwalde. Rechnen aber Grieschow auch eine gewisse Chance aus, weil sie halt eben das können und definitiv nicht schlecht spielen.
Markus, gehst du aufs Upset?
Was ist hier das Upset, ist die Frage. Nee,
Wow.
ich glaube, Luckenwalde macht das schon. Irgendwie, keine Ahnung.
Ja, ich denke auch
Brandenburg ist mir
eher
auch egal.
so ein knapper Luckenwalde-Sieg, habe ich im Gefühl. Also ich könnte schon mir vorstellen, dass es wirklich schwierig wird. Wer von beiden ist ekliger, ne? Das wird man dann sehen, aber so ein knapper Sieg für Luckenwalde ist bestimmt drin.
Also da bin ich jetzt der Einzige, der aus der Reihe tanzt. In Krieschow, da fährst du auch nicht einfach hin und gewinnst das im Pokal. Vielleicht wird das ein knappes 1-0 für Krieschow.
Ja, ich meine, du bist ja auch etwas bodenständiger als Erfurter, weiß man ja, wie es ist, bei unterklassigen Mannschaften im Pokal zu verlieren.
So ist es leider.
Nee, ich sage auch, Luckenwalde macht das, gefällt mir zurzeit wirklich gut, was die machen. Deswegen sage ich, Luckenwalde setzt sich da durch und parallel um 15 Uhr ist auch der SV Babelsberg 03 gefordert. Die haben mal wieder das Heimrecht getauscht, wie schon in der vergangenen Runde gegen Grün-Weiß Golm. Diesmal geht es zu Hause gegen den SV Germania 90 Schöneiche. Brandenburg-Ligist, Sechstligist. Hat da jemand ernsthafte Zweifel daran, dass sie das machen gegen den aktuell Tabellensechsten
Nee,
der
aber der Name geht
Brandenburg-Liga?
natürlich
Der
an
geht
die
hart.
SV Germania. Schöneiche, schönerer Name. Namensduell gewonnen, Spiel verloren. So würde ich es mal
Ich meine,
einschätzen.
Babelsberg ist bekanntlich keine sonderliche Pokalmannschaft. Nichtsdestotrotz gehe ich definitiv mit Babelsberg.
Ja.
Ja, ich schließe mich ihm an. Also ich glaube, alle drei Regionalligan und Ostvertreter kommen weiter.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Luca, dann bevor wir in den Regionalligaspieltag reingehen, du weißt, du hast ja so ein Faible für Namen. Hast du denn beim Durchgucken was gefunden, was dir besonders gut gefällt?
Wir hatten einige Kandidaten. Wir hatten einige Kandidaten. Meine persönliche Wahl ist da tatsächlich auf, ja, ich sag mal so ein bisschen wie soll ich sagen, etwas gefallen, was mir persönlich einfach nur am Herzen liegt, denn der Spremberger SV gegen Preußen Eberswalde. Zum einen, ich muss sagen, Preußen Eberswalde geht schon hart irgendwo. Und zum anderen der Sprengberger SV, das ist nicht so weit weg, wo ich herkomme. Deswegen finde ich einfach gut, wenn es aber jetzt mal so rein um den Namen geht, hatten wir ja auch schon ein paar Dinge. Man kennt Neuruppin, man kennt aber nicht Altruppin. Markus Grüße, das hast du ja schön gerade gefunden gehabt. Oder Fortuna Glienicke, auch das Altglienicker Frisch. Wir können uns auf jeden Fall auf einige Dinge freuen hier von den Namen her.
Ja, mein Favorit wäre tatsächlich der VfB Trebbin, wegen Frank Trebbin, die nackte Kanone, eine super schöne, lustige Filmreihe. Zieht sie euch rein und deshalb würde ich da den Trebbinern, wenn man die so nennt, die Daumen drücken gegen SC Eintracht Miesdorf. Und der Name geht auch weiter. Miesdorf Zeuthen, genau. Ist auch nicht schlechter Name. Also.
Ja, auch nicht schlecht, hätte sich bei mir auch fast durchgesetzt, Miesdorf Zeuthen, aber da gibt es noch ein anderes Duell. Der Teltower FV 1913 hat ein Heimspiel und da geht es gegen den SV Blau-Weiß Petershagen Eggersdorf. Und als ich das gelesen habe, war die Sache für mich eigentlich durch.
Ja, wenn ich das höre, rollen in meinem Kopf dann so Strohballen wie durch Texas. Gut, mehr
Wahrscheinlich der
nicht.
längste Vereinsname im brandenburgischen Fußball.
Müsste man
Nee,
die erste
tatsächlich
Runde
nicht.
wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt kommt. Klemmer hat schon wieder nach. Der hat schon wieder recherchiert. Der hat die Buchstaben schon wieder gezählt hier.
Nee,
Würde ich kurz
also
sagen,
ich
meine
glaube
Partie
es.
ist die von Ingo. Meine Partie ist die von Ingo. Von Ingo Stadt Rathenow bei Union Fürstenwalde. Ingo, mach es, komm. Ingo Kalisch, my boy.
Nee, denn in der Liga von Blau-Weiß Petershagen Eggersdorf tatsächlich. In der Brandenburg-Liga ist noch ein Verein, den hatten wir in der letzten Runde mal. Da ist er nämlich ausgeschieden. Der FC Concordia Buckow-Waldsiebersdorf 03.
Ah, das klingt auch wunderschön.
So, in der letzten Runde
Vorwort.
fand ich ja den FSV Schorfheide der Joachimsthal auch sehr gut. Sleeper Pick.
Freunde, freut euch. In der nächsten Woche spielen alle anderen Länder Landespokal. Da wird das dann so weitergehen. Aber vorher wird noch in der Liga gespielt. Und da schauen wir jetzt mal drauf. 10. Spieltag der Regionalliga Nordost. Am Freitag um 19 Uhr gibt es drei Partien. Ob und wo da was übertragen wird, haben wir leider noch keine Infos. Und wir beginnen mal mit direkt mal den Babelsbergern, die also Dienstag ran müssen und dann Freitag direkt wieder zu Hause gefordert gegen Viktoria Berlin. Und sagen wir in dem Fall doch mal, fürs erste Spiel lassen wir doch mal unsere Gäste anfangen. Benny, was denkst du? Was wird da passieren?
Bei Berliner Duellen oder hier Potsdam, Berlin, tue ich mich immer schwer. Schwierig. Freitagabend, Babelsberg, Viktoria. 2-2.
Ich gehe runter auf 1-1, aber ja, einfach so ein Bauchgefühl.
Babelsberg verliert gerne zu Hause mal, wenn es abends ist, gegen andere Brandenburger oder Berliner Mannschaften. Und deswegen gewinnt Viktoria das 2-1, auch weil Babelsberg unter der Woche schon ran muss.
Ach, herrlich, herrlich. Mal wieder eine schöne Überschneidung mit Markus, wie ihr kennt's. Ja, ich sag, die Berliner Vorstadt verliert gegen Viktoria Berlin 2-1.
Ja, und das haben wir auch irgendwie recht oft, habe ich das Gefühl. Ihr seid euch komplett einig und ich bin nur so eine ganz leichte Abweichung, weil ich sage, Viktoria gewinnt das Spiel mit 1-0. Und parallel tritt auch eine andere Berliner Mannschaft an, nämlich Hertha 2. Die sind auch auswärts gefordert bei Lok Leipzig. Und Markus, Almedin Chiva haben wir vorhin schon mal angesprochen, muss möglicherweise um seinen Job fürchten. Kann er da irgendwie den Kopf aus der Schlinge ziehen?
Ja, habe mich schwer getan, weil er war gegen Hertha 2 sah Lok schon immer gut aus, auch sehr deutlich. Und komm, ich sag, die ballern sich den Frust komplett von der Seele, aber wirklich komplett. 4-1 Lok.
Ja, 4-1 Lok. Gehe ich jetzt nicht ganz so mit. Ich sag 2-2. Eins
Luca?
meiner vielen Unentschieden dieses Wochenende.
Luca, kannst du dir eigentlich auch eigene Tipps ausdenken?
Ja, komm, 2-2, komm, ja.
Ja, 2-2. Clemens, was sagst du denn?
Ich kann mir vorstellen, dass es Schwierigkeiten gibt für den Lok-Trainer und deshalb tippe ich 2-1 für Hertha. Die Bubis haben Bock, sind offensiv stark und können da überraschenderweise einen Auswärtssieg aufs Parkett zaubern.
Also ich würde im Bruno Blache, ich sage einen 2-4. Ich glaube nicht, dass Lok die Hertha übersteht. Ja, 2-4 für Hertha.
2-4 kenne ich normalerweise nur von Clemens und mir.
Dass wir das parallel tippen, ja, diesmal nicht. Ich habe auch keinen 2-4 diesen Spieltag, so viel verrate ich schon mal. Aber was dich wahrscheinlich brennend interessiert wird, ist die dritte Partie am Freitagabend. Denn Energie Cottbus ist gefordert beim FC Eilenburg.
Ja, ich glaube, unsere Erfurter Kollegen hier haben es schon auch schon gesagt, die Folge. Es ist halt eine extrem schwere Truppe aktuell, gegen die zu spielen. Mit Naumann haben sie einen der formstärksten Torhüter der Liga. Ich gehe trotzdem von einem Cottbuser Sieg aus, weil ich glaube, dass du am Ende trotzdem, gerade mit diesem Tim Heike in dieser Verfassung, Mittel dagegen irgendwie finden wirst. Und wenn es irgendein billiger Fernschuss ist, der irgendwie den Knick geht. Ich sag 2-0 Energie.
Luca, hol doch schon mal deine Bauarbeiterweste und die Pylone für den Kopf. Ich habe auch 2-0 Energie. Kannst du unseren Gästen mal zeigen, wie schön du dich sonst immer kleidest, wenn wir tippen?
Die Klappe.
So, ich würde das Spiel gerne mal abschließen, Benny.
Also ich hoffe, Cottbus beißt sich ja Naumann genauso die Zähne aus wie bei uns. Aber ich gehe hier auf ein 1-4 für Cottbus.
Okay, ich habe das Gefühl, niemand tippt so torreich wie Benny. So, jetzt fehlen noch die Clemens-Tipps. Clemens, fang doch mal an.
Ich glaube, Cottbus wird es besser machen als Erfurt und knapp 1-0 sich durchsetzen. Da kann der Naumann dann auch nichts mehr retten. Es wird knapp, aber 1-0 Cottbus, würde ich sagen.
Ja, ich sage auch, es wird knapp und es wird knapper, als Cottbuser sich das wünschen. Und ja, es ist schwierig. Cottbus spielt unter der Woche, dann kann man wieder sagen, Eilenburg, das sind alle berufstätig. ist der Freitagabend vielleicht nicht so optimal, aber sie haben auch zu Hause Freitagabend gegen Hertha 2 gewonnen, als die top drauf waren noch am Saisonbeginn. Und ich sage, die schaffen in ihrer momentan guten Verfassung da eine Überraschung und spielen 1-1 gegen Cottbus.
Klemm wieder mit seinen edgy Tipps. Herrlich.
Nee, das ist so. Ich war
Nee,
wirklich
alles
so
gut,
hin und her
Klemmer. Nö,
zwischen
nö.
Unentschieden und ein Tor für Cottbus mehr. Hätte ich den nicht gegeben. Und dann gibt es am Samstag um 13 Uhr drei Spiele. Und eins davon, das wissen wir gesichert, das wird übertragen, nämlich bei den Zeitungen der Funke Mediengruppe Thüringen gibt es das Duell Greifswald gegen Erfurt. Und da fangen wir doch direkt mal bei unseren Erfurter Gästen an. Was erwartet ihr da von eurer Mannschaft?
Clemens, ich überlasse dir den ersten Schritt.
Ja, ich würde erwarten, dass man wider Erwarten den Erwartungen aller mithalten kann mit den hochfavorisierten Greifswaldern, die ja die Greifswald-Millionen auch immer noch besitzen. Ich war da, habe Urlaub gemacht, konnte sie nicht finden. Sie sind immer noch in der Stadt. Und ich würde sagen, Erfurt holt für alle überraschend ein Remis beim derzeitigen Liga-Primus. 1-1. Ja, hätte ich fast den Tipp vergessen.
Schwierig, ganz schwierig. Also wie vorhin schon gesagt, ich tippe nicht gegen die eigene Mannschaft. Hier ist wieder Wunsch und Realität. Ja, schwierig. Ich hoffe, es wird ein 1-0 für Erfurt. Ich gehe auch mit Clemens mit und ich denke, es wird ein 1-1 werden.
Okay, ich gehe mal als nächstes einfach, weil diese Partie für mich als Cottbus natürlich höchst interessant ist. Ich muss auch zugeben, ich hoffe am besten auf so ein 1-1 hier, so würde ich gut finden. Ich denke aber, dass Kreisler das zieht und am Ende 2-1 gewinnt. Doppelpack, Mann, das hier ist schön. Here we go.
Die Greifswald-Million hast du nicht gefunden. Dafür hat Don Gerber scheinbar die Million aus dem Sack gezaubert unterhalb der Westtribüne ausgegraben in Erfurt. Sonst können sich die ganzen Spieler ja nicht leisten, haben wir ja vorhin gehört. Ich habe vorhin
So.
gesagt, jetzt irgendwann muss der Greifswald-Train enden. Dann habe ich gesehen, sie spielen gegen die andere Stadt aus Thüringen. Ich
Was
tippe wieder
wird's?
2-2, aber ich habe, also. Ich sehe Greifswald das nicht gewinnen irgendwie. Also ich sehe Greifswald da nicht 3 Punkte holen. Er gewinnt die andere Mannschaft. Das ist meine Befürchtung. Trotzdem sage ich 2-2.
Sag mal, ich habe ja ein Kurzzeitgedächtnis und man könnte mir auch unterstellen, ich höre nicht so gut zu. Luca, hattest du bei den Freitagsspielen einen Tipp bei uns dreien für dich alleine?
Nein, hat er nicht gehabt.
Ja, dann bleiben wir mal dabei. 2-1 Greifswald.
Ich habe aufgegeben. Schon
Komm,
lange.
zieh die Weste an, Luca. Setz die
Gut, das
Belohne
sind halt
auf.
Standardergebnisse. Also, was wollen wir machen? Aber das Duell Thüringen gegen Mecklenburg-Vorpommern, das gibt es nicht nur einmal an diesem Spieltag, das gibt es direkt nochmal, nämlich parallel in Jena trifft der FCC auf Hansa Rostock 2 im Kellerduell. Ja, Markus verdreht die Augen. Ich kann es auch mal noch verbildlichen. Jena spielt gegen den Tabellenletzten und sollten sie das Spiel verlieren, zieht der Tabellen bis dato Tabellenletzte an ihnen vorbei. Das sind die Fakten. Aber glaubt jemand dran, dass das passiert? Ich denke eher nicht. Aber überrascht mich doch gerne, Markus.
3-1 Jena. Ich habe gar keine. Ich will gar nicht so viel dazu sagen.
2 oder 3-1?
3-1.
Offensivfeuerwerk.
Naja, also. Wird ja auch mal Zeit.
Ja, also dann mache ich mal weiter. Die 4 Tore sehe ich auch. Aber nicht in deiner Verteilung. Ich sehe das gerade nicht. Nachdem jetzt das Derby nicht gewonnen hat, was
Ach
immer so ein.
komm, Alter, wirklich. Du bist mittlerweile der größte Jena-Hater von uns dreien. Luca hatet immer, ich bin immer pessimistisch, aber du bist mittlerweile der größte Jena-Hater hier geworden.
Ja, aber nee, jetzt sind
Ja, aber
wir mal
du hast
ganz.
dich in den letzten 57 Folgen verändert. Alle sagen das.
Das stimmt tatsächlich. Aber nee, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Rostock ist ja auch nicht so schlecht, wie ihr Tabellenplatz suggeriert. Und deswegen
Jena doch auch nicht, oder?
manche Dinge lässt man auch einfach unkommentiert, weil mir wurde mal beigebracht, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man einfach gar nichts sagen. Jena Rostock 2-2.
Ja. Jena Rostock. Es ist interessant. Ich denke, Jena tatsächlich wird ausnahmsweise mal wieder gewinnen. Ich denke sogar relativ deutlich 3 zu 0. Jena.
Jetzt kommen die zwei Niederlagen. Ich sehe es doch schon. Zumindest bei dem einen Kollegen, der hier so komischen Namen hier in Zoom hat, da weiß ich genau, dass jetzt irgendwie ein Auswärtssieg kommt.
Du hast recht. Ich denke, das wird so ein Zeiss-Lock-Ding werden. Ihr verliert 1-2. Rostock muss sich jetzt auch straffen. 1-2 würde ich mir wünschen und sehe ich auch kommen. Hoffentlich.
Ich sehe es wie der andere Clemens, das wird ein 2-2, weil Hansa viele Tore fängt, aber auch viele selbst erzielen kann. Und ja, das wird einfach ein Remis, ein torreiches. Man darf gespannt sein.
Ja, ich sag mal so, viele Tore kann man sich auch beim dritten Spiel am Samstagmittag vorstellen, denn die VSG Altklinike tritt zu Hause an gegen den BRK. Und ja, der BRK hat jetzt mal gewonnen, hat auch gut gespielt, aber klar ist auch, wenn Altklinike, das ist auch so eine Meinung von mir, von der ich mich nicht abbringen lassen werde. Altklinike bringt nicht so oft das auf den Platz, was sie können, aber wenn sie es tun, dann besiegen die in dieser Liga jeden. Und deswegen sage ich, es wird eine deutliche Nummer. Altklinike gewinnt zu Hause 4-0.
Ja.
Gibt's Widerworte?
Altklinik, also ich, also ich, was hast du gerade getippt?
4-0 für Altklinike.
Ich kann das nicht mehr. Alter, ich tippe 4-0 Altklinik in dieses Scheiß-Handy ein und denke mir, hey, wird doch keiner haben. Wer tippt denn 4-0, nachdem der BRK gegen Zwickau so gut in Anführungsstrichen gespielt hat? Das kann alles nicht mehr wahr sein. Ja, 4-0 Altklinik, bitteschön. Ertrag das
Endlich
nicht
der
mehr.
Meltdown. Ich habe die ganze Zeit drauf
Nein, der
gewartet,
Meltdown
als
ist noch
er
in
da
Ordnung.
ist.
Es ist alles gut. Ich bin tiefenentspannt. Sonst kriege ich wieder wütende Nachrichten von manch einem gewissen Herrn, den wir jetzt mal nicht näher nennen.
Bei sechs
Grüße.
Spielen hast du fünf komplette Überschneidungen, Luca.
Ja, es ist alles zu
Ja,
viel
Markus,
miteinander.
wir hätten noch keine, oder?
Wir werden auch jetzt keine haben. Ich habe nur 1-0, Altklinike.
Also ich habe in der Tat ein 3-0 als Kliniker.
Ich
Sehe
habe auch
BRK auch.
3-0, würde ich auch sagen.
Sehe ich nicht gewinnen. Sehe ich nicht mal ein Tor schießen.
Das hat niemand, glaube ich, von uns für
Ja.
ein BRK das Tor.
Vielleicht ist mal,
Also.
komm, ich sage 1-0 und es ist ein Eigentor. Jetzt haben wir alles abgedeckt.
Ist ein Kompromiss.
Ja, würde ich auch sagen.
Ist auch gut, dass wir alles abgedeckt haben, aber weder Punkte noch selbst zählende Tore für ein
Alles
BRK
re
haben.
realistischer abgedeckt.
Neue Tippspielkategorien hier eingeführt.
Dann gibt es am Sonntag so rum noch drei Spiele zu drei unterschiedlichen Uhrzeiten. Um 13 Uhr spielt der BFC Dynamo gegen den FSV Luckenwalde.
Luca, fang
Clemens,
du
was
doch mal
sagst du
an.
denn?
Oder so. So.
Ja, Luckenwalde ist zwar eklig, aber ich glaube, BFC ist dann doch spielerisch, ja,
Ekliger.
na, ekliger weiß ich nicht, aber einfach spielerisch werden sie es dann doch lösen. Aber Luckenwalde zielt einen Treffer. Ich würde mal sagen 3-1 BFC.
Interessant. Ich glaube, ich habe mal den edgy Tipp des Spieltags. Endlich. 1-1. Luckenwalde, keine Ahnung, ich bin irgendwie Luckenwalde Ultra geworden. Nachdem ich sie in der ersten Aufnahme noch gehatet habe, bin ich mittlerweile Liebhaber, ich weiß auch nicht. 1-1.
Benni, was sagst du denn?
Ja, ich bin da bei Clemens. Also, ich habe hier auch 3-1 stehen für den BFC. Wünsche es mir nicht, aber so wird es wahrscheinlich ausgehen.
Luca.
Wie kann man denn 1-1 tippen? Es kommt schon.
Luca, nee, ich hab's nicht, ich hab 2-0 BFC.
Danke.
Es ist immer schön, diese Angst in Lukas Augen zu sehen.
Ah, du hast es auch nicht, oder?
Nee, ich
Ach.
bin hier tatsächlich mit den beiden Erfurtern komplett gleich. Ich sage 3-1. Und während ich dieses Spiel vor meinem geistigen Auge gesehen habe, ist mir noch eine schöne Randstory eingefallen. Am Freitag sehe ich tatsächlich, bin ich an einem Ort mit Heiner Backhaus.
Mein Beileid. Wird auch
Aachen,
nicht in
ey,
Aachen
Gott.
wollen.
Nee, es ist ja in Köln. Ist ja Aachen spielt
Das
auswärts.
ist noch schlimmer.
Aber wir waren im Landespokal, war die Clemensdichte. Ne? In Geratal war es ja auch, habe ich erfahren.
Ja,
Ach so, du gehst fremd, ha? Gehst unser Podcast hier fremd? Führt das mit Erfurt oder was? Na, da müssen wir noch reden. Du hast jetzt Jena-Verbot.
Ach, das
Es ist nichts
würdest du.
Negatives, Markus, das ist eine Belohnung. Ja, ja, genau. I'm the man for the people.
Gut, nee, aber das ist ja durchaus bekannt. Da warst du nur, hast du nur die Folge ausgesetzt. Das habe ich auch in unserer letzten Landespokal-Review erzählt, dass ich in Geratal am Sportplatz Kickelhähnchen war und ein 10-1 gesehen habe.
Hint, wer da nicht letztes Jahr, wann, nee, doch letztes
Vor
Jahr?
2 oder 3 Jahren
Gott.
Halbfinale.
Ja, letztes Jahr, 1,5 Jahre.
Ja, vor 2 Saisons, also die Saison 21, 22.
Also 1,5 Jahre. Kind, wer da nicht war.
Ja, also Luca schon mal nicht. Schauen wir mal weiter. 3 Anstoßzeiten am Sonntag bedeutet, dass 13:30 gespielt wird. Dass 13:30 gespielt wird, heißt, dass ein Meuselwitz gespielt wird. Und der ZFC zu Hause gefordert gegen die BSG Chemie Leipzig. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich gebe das mal an euch ab und mache den Abschluss.
Okay, da ich irgendwie, keine Ahnung, bevor hier wieder Stille ist und sich gewisse Leute vom chemischen Element beschweren darüber, Meuselwitz gegen Chemie. Die einen haben sich jetzt erst nicht schlecht gegen Cottbus geschlagen, die anderen wurden von der Klinik zerlegt. Lasse da mal wieder den Recency Bias, wie Clem immer so schön sagt, spielen und tippe 2-1 für Meuselwitz.
Nicht komplett. Also jetzt aber ohne Scheiß, ich habe auch 2-1 Meuselwitz und ich habe, glaube ich, in letzter Zeit sehr selten auf Meuselwitz getippt. Aber ich baye jetzt mal rein. Ich baye jetzt mal rein und ich weiß genau, dass Meuselwitz nicht 2-1 gewinnen, geschweige denn gewinnen würde. Meuselwitz wird jetzt nicht gewinnen, aber ich tippe es 2-1.
Also tatsächlich habe ich auch 2-1 getippt für Meuselwitz. Ich
Ich
sehe
mach's mal.
das
Knapper
chemische
1-0.
Element.
Sorry.
Ja, also alle für Meuselwitz, außer Clemens, wissen wir noch nicht.
Auch 1-0. So, und ich
Ah,
dachte jetzt,
okay.
ich mach das mal zum Ende, weil das wird kein anderer machen, hier zu sagen, dass Meuselwitz das Ding 2-1 gewinnt.
Also was hast du jetzt, 2-1 oder 1-0?
Ich hätte 2-1 Meuselwitz.
Vier Leute. Also der Edgy-Tipp ist das 1-0 quasi.
Ich hätte nicht gedacht, dass ihr überhaupt auf Meuselwitz tippt. Ehrlicherweise.
Ich habe auch ein ganz schlechtes Gefühl, weil jetzt war ich bei Meuselwitz rein und immer wenn ich das gemacht habe, habe ich mich enttäuscht.
So, ich krieg dafür jetzt wahrscheinlich dann Hassnachrichten. Aber ich habe das auch durchaus getippt, weil mir in den letzten Wochen für mich Meuselwitz die bessere Mannschaft als Chemie Leipzig ist.
Ja, und genau deswegen werden sie uns jetzt im Stich lassen. Darüber müssen wir uns bewusst sein.
Ich dazu nichts
Ich
mehr. Komm,
weiß
nächstes
es
Spiel.
nicht. Kommen wir zum letzten Spiel. Das ist am Sonntag um 14 Uhr. Es ist noch nichts irgendwo zu finden, aber die Uhrzeiten, auch die Namen, die da aufeinandertreffen, suggerieren, dass das beim MDR laufen wird. Zwickau gegen Chemnitz. Heißt das Duell, was den Spieltag beschließt. Und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, weil ich glaube, hier kann man für alles Argumente machen.
Ich möchte mal
Das sind
nicht
die.
anfangen. Ich möchte mal nicht anfangen. Markus, mach du doch mal.
Ja, war dabei. Das ist ein Derby, oder? Das zählt als Derby bei denen. Das ist schon Derby.
Wir haben doch
Weil
in einer letzten
ich
Folgen.
check's in Sachsen nie, was bei denen als Derby zählt oder was sie selbst als Derby zählen und was nicht. Weil für mich ist das ein Derby, oder? Was ist das?
Also
30
Sachsen ist halt
Kilometer?
deutsche Mordor. Sachsen ist halt deutsche Mordor, so keine Ahnung.
Also ich weiß ehrlich
Zwickau,
gesagt
Chemnitz,
nicht,
30 Kilometer
das ist
ungefähr?
nicht so weit auseinander, aber ich glaube, das Komische ist, ich glaube, die nehmen sich gegenseitig, ich kann jetzt auch völlig falsch liegen, aber ich glaube gar nicht so ernst. Also
Also alle hassen Aue in der Ecke, alle
gegenseitig,
hassen
aber genau,
Aue.
beide hassen Aue.
Ja, aber das, also der Feind meines Feinden, nee, das Spiel spielen sie ja auch nicht. Also ich glaube, das ist ein Derby, oder? Bestimmt.
Wir haben doch schon letztens mal
Derby-Sieger.
festgelegt, alles in der Liga ist ein Derby.
Das
Ja,
ist ein
das
Derby.
ist. Das ist auch wahr. Also für mich ist das ein Derby. Derby-Sieger wird der FSV Zwickau mit 1 zu 0.
Laut freier Presse zählt das als Derby, aber ich weiß nicht, ob
Ja,
das was heißt.
Medien, die
Ja,
bezeichnen halt auch
schwierig.
immer so, weiß ich nicht, so Dresden gegen Rostock als Derby oder so. Da bin ich halt auch raus. Komplett. Also, naja.
Eine Rivalität, ja, aber Derby nein. Also, what the fuck?
Ich mach mal ganz langweilig weiter. Ich denke, es wird 0-0.
Ich hatte es drinstehen. Ich
Ich
hatte
hab
das
9-0.
0-0 auch. Ich hatte es drinstehen. Und dann habe ich mir aber überlegt, Zwickau hat bisher kein Heimspiel verloren. Und Chemnitz ist schon teilweise auch gruselig. Wollte mich nicht zu sehr verleiten lassen von der Auswärtsniederlage von Zwickau beim BRK, weil auswärts haben sie nichts geholt. Und deswegen bin ich beim 2-0 für Zwickau gelandet.
Ich würde auch 2-0 sagen, so Arbeitssieg, aber irgendwie Chemnitz hinten, das ist mir zu gruselig, als dass die da irgendwie ohne Gegentor rausgehen. 2-0, ja.
Fünfmal das Wort gruselig benutzt, aber Halloween ist noch gar nicht. Gesundheit, Luca.
Dankeschön. Allergisch auf Erfurt.
Random.
Schon das zweite Mal.
Random
Nee, weil schon das zweite
Schicksal, ob
miese ist.
Zwickau gegen Chemnitz
Tut mir
geht.
leid, tut mir leid.
Okay.
Nur Liebe,
Da
nur Liebe.
kommt noch mal der Hass aus der Lausitz.
Hass aus der Lausitz und
Der
Vollidiot.
Hass. Ist das eine
Und
Dokumentation
Vollidiot.
über Energie Cottbus oder was?
Also, das ist ja euch, mag ja auch eigentlich keiner. Man
Nee,
muss sich
aber
ja,
wirklich so. Wir mögen ja auch gehen, also von
ja.
dem her, außer Chemnitz aus irgendwelchen. Ah, boah, ich weiß wieso, von dem her.
Irgendwie müsst ihr euch ja
Schwierig.
wehren. Das
Ja.
ist, ja.
Ja.
Musst du
Schwierig.
kommen die aus der Ecke raus und dann kommt halt sowas.
Ja. Nur Liebe. So, nee.
Ja,
Gut, haben wir alle getippt?
wir
Ich
haben alle
spare.
alles getippt.
Gut.
Ich spare mir jetzt mit dem der Hasse aus der Lausitz die Anspielung, mache ich jetzt keinen Aufstieg des bösen Pele Wallets Wortspiel oder so draus, ne? Spare ich mir jetzt
Nee,
einfach.
bitte nicht.
Nee, das nicht. Das lassen wir mal sein, denn ich würde sagen, wir machen hier so langsam mal dicht. Zunächst einmal vielen Dank, Benny, vielen Dank, Clemens, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr bei uns dabei wart. Ich aus neutraler Sicht sage jetzt auch mal, habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. War ein cooler Austausch von meiner, beziehungsweise auch von unserer Seite, auch wenn der ein oder andere das vielleicht nicht so gern zugibt. Habt ihr denn noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Bisschen Eigenwerbung natürlich gern auch.
Also, wir danken euch auf jeden Fall, dass wir mal dran teilhaben konnten. Ja, mit der, wenn Erfurter dabei sind, die es noch nicht wissen, also RWE Fancast, überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, sonst total cooler Austausch war natürlich viel Interessantes auch dabei. Ich weiß nicht, Clemens, hast du noch irgendwas?
Nee, ich fand es auch interessant, mal die andere Seite zu hören. Wir hatten ja sowas Ähnliches schon beim Erfurt gegen Cottbus-Spiel, also in Cottbus, dass wir die andere Seite mal einen Fan eingespielt haben. So ist natürlich noch lebendiger, wenn man das live bespricht. Genau. Ja, falls ihr uns hören möchtet, einfach Erfurter Fancast eingeben. Da findet sich das dann in den Suchmaschinen dieser Welt. Genau, und vielen Dank, dass wir hier dabei sein konnten. Gerne wieder, würde ich einfach mal sagen. Hat Spaß gemacht. Ja.
Ja, das Vergnügen war ganz unsererseits. Dann auf jeden Fall auch vielen Dank natürlich an Markus und Luca, wie immer, dass wir hier die Folge aufgenommen haben, auch wenn ich Luca wirklich inständig darum bitte, sich zukünftig auch mal eigene Tipps auszudenken. Aber ja, ihr kennt das ja auch. Man tippt oft viel gleich. Es ist, wie es ist. Ansonsten vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dass ihr zugehört habt. Gerne auch natürlich heute Feedback. Es war jetzt noch nicht so oft bei uns, dass wir Gäste dabei hatten. Wünscht ihr euch das vielleicht öfter? Dann schauen wir, was wir da organisieren können. Wenn euch das gut gefallen hat, da gerne. Mal ein paar Rückmeldungen, ansonsten natürlich Kritik, Anregungen, Feedback, Fragen. Wie immer, ihr kennt das Spiel per Mail an Regionalliga Nordost podcast@web.de oder auf Twitter oder auf Instagram. Da heißen wir jeweils RLNO-Podcast. Da findet ihr uns ebenfalls. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.